Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit, Montagabend, und wie ihr ja wahrscheinlich schon in der Beschreibung gelesen habt, ist es ein, ja, etwas anderer Podcast, ein spontan einberufener Podcast, beziehungsweise oder aus der, sag ich mal, Notwendigkeit hervorgerufener Podcast, denn, und jetzt muss ich mich anstrengen, dass ich das hinbekomme, seit heute gibt es den DEL212 Monatspass.
Genau.
Robert, richtig?
Wahnsinn. Perfekt.
Stefan, richtig?
Ja, stimmt.
Perfekt. Und somit habe ich auch gerade meine 2 Gäste für heute vorgestellt. Robert Grafe ist da.
Hallo.
Robert, grüß dich. Stefan.
Hallo, jeder Steve.
Kennt. Ja. Und wir treffen uns heute wieder, denn wir werden über die Maestro Media reden, über Sport Deutschland. Jetzt
Sport
nicht
Europe.
Mehr, sondern Sport Europe. So ist es richtig. Reden. Und gerade Robert und Stefan werden mir jetzt mal und auch euch jetzt mal erklären, was denn jetzt alles hinter Sport Europa steckt, warum das gleiche ist wie Sport Deutschland und vor allem, was es denn für Neuerungen gibt. Und wir werden versuchen, gerade weil Robert mir im Vorhinein gesagt hat, dass es auch viele Unstimmigkeiten oder auch viele
Fragen.
Halbwissen und Fragen gibt, genau, um jetzt einfach mal so ein bisschen mal aufzuklären, denn wir wollen ja alle in 2 Wochen mit einem guten Gefühl in die Saison starten und ich denke, dass da einfach auch ein bisschen ja, Aufklärung dazugehört und vor allem ist ja nicht nur eine neue Flexband ins Stadion gekommen und ein neues LED-Licht, sondern ihr habt ja das auch genutzt, um ein paar Sachen selber noch zu updaten, nennen wir es einfach mal so, Neuerungen mit reinzubringen, und dafür werden wir natürlich jetzt auch mal noch die Gelegenheit nutzen, um da mal noch so ein bisschen die Zuschauer, die es nicht ins Stadion schaffen, sondern am Stream halt gucken, einfach mal zu sagen, okay, was gibt es denn noch für Sachen, die jetzt neu sind, was sind Veränderungen? Ich glaube, das war auch das erste Jahr Sport Deutschland TV oder schon das zweite?
Das erste Jahr.
Das war das erste Jahr, genau, das wollen wir noch kurz ein Fazit ziehen. Wir hatten es ja schon mal so grob
schon
gemacht.
Anklingen lassen, ja.
Genau, und jetzt haben wir noch Robert mit ins Boot geholt. Und dann lasst uns einfach mal anfangen, und ich bin jetzt so ein bisschen auf euch auch angewiesen. Wollen wir mal anfangen, warum jetzt Sport Deutschland Sport Europe heißt? Könnt ihr mal kurz da Aufklärung geben, wie diese Namensänderung zustande kommt? Weil was anderes ist es ja im Endeffekt nicht, oder?
Es ist eine Namensänderung. In allererster Linie ist ein Rebrand von einer Firma, von einer Marke. Sport Deutschland TV ist, glaube ich, die Plattform, die jetzt den DEL2 Eishockey-Freunden geläufig ist. Aber die Unternehmung, die dahinter steht, ist natürlich weiterhin auf der Suche, das Angebot an Eishockey. Und ich glaube, das ist auch der Anspruch, Robert, korrigier mich. Man möchte die Eishockey-Plattform für Eishockey-Fans generell sein, wo also jeder Eishockey-Fan sagt, also wenn ich ein Spiel gucken möchte, dann schaue ich Sport Deutschland / Sport Europe TV, und da kann ich eben mein gewünschtes Spiel, was ich suche, was ich irgendwie angucken will, buchen und dann entsprechend auch anschauen. Der Rebrand oder diese Namensänderung kam vorrangig deswegen zustande, weil man sich die Rechte an der International Central European Hockey League, das sagt natürlich relativ wenig oder vielen bestimmt, nicht wirklich viel, die sogenannte Ice Hockey League, ICE Hockey League, das ist nämlich die Abkürzung davon, Und viele Eishockey-Verrückte oder beziehungsweise die, die sich in der Materie auskennen, die wissen, das ist die internationale Liga, die aus der damaligen Ebel heraus, also die erste Bank-Eishockey-Liga, das war die österreichische Liga und daraus hatte sich diese Eishockey-League, also ICE-Hockey-League rausgegründet und ist jetzt eine internationale Liga, die ja mit Clubs aus vielen Ländern, vorrangig 8 Clubs aus Österreich, 2 aus Italien, 1 aus Slowenien, 2 aus Ungarn und 1 aus der Slowakei eben international da spielt. Und die Rechte, die Übertragungsrechte für diese Liga hat sich eben Sport Deutschland TV gesichert, aber das ist natürlich schwierig, wenn man in Österreich da als Sport Deutschland TV an den Start geht als Plattform und deswegen gab es den namentlichen Rebrand für Sport Europe TV, um eben dieses Home of Hockey, so will ich es mal ein bisschen umschreiben, was man da als Anspruch hat, auch namentlich sinnvoll umzusetzen und dort entsprechend diesen Rebrand zu bringen. Inwieweit da weitere Lizenzen für europäische Eishockey-Ligen hinzukommen, wissen wir jetzt zum Stand noch nicht. Aber wäre natürlich denkbar, weil die Plattform es entsprechend hergibt.
Ja. Ist ja auch ganz interessant. Wir hatten das ja kurz im Vorgespräch und ich würde das mal ganz kurz mit reinnehmen, weil ich finde das so ganz interessant. Ihr hattet ja auch gesagt, weil es genau solche Kooperationen wie es jetzt mit der österreichischen schrägstrich multinationalen Liga gibt, also Österreich, Italien, Ungarn und Slowenien, gab es ja auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon, letztes Jahr, mit zum Beispiel auch Magenta TV. Also es ist ja jetzt nichts Unübliches, was Sport Deutschland oder Sport Europe jetzt gemacht hat, sich einfach zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt noch mehr Rechte ein. Zum Beispiel mit Magenta war es ja letztes Jahr so, dass wir die Highlights an Magenta gegeben haben und im Umkehrschluss gab es diese Chance, dass man gerne gesagt hat, okay, bei euch gibt es diese Pay-Per-View-Möglichkeit, richtig, einzelne DEL-Spiele zu schauen. Robert, das hast du vorhin so ganz toll erklärt, du kannst jetzt mal kurz was dazu sagen. Das gab es ja vorher bei Magenta nicht.
Ja, ich glaube, das ist so eine kleine Win-Win-Situation, die da auch entstanden ist. Auf der einen Seite nimmt man natürlich dann als DEL2 ein Stück weit auch die Telekom-Zuschauer mit, weil es dann eben die Highlights dort auch gibt und auch die ein oder andere Werbung da dann ein bisschen mehr Reichweite hat. Ne? Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch das Problem gelöst, dass man halt bei Magenta nicht einzelne Spiele kaufen konnte. Und so haben die da einfach eine Kooperation, die sich, glaube ich, ganz gut ergänzt und wovon beide Seiten irgendwie auch was haben. Und
dazu kommt noch die Champions Hockey League, ist auch buchbar bei Pay-Per-View, bei Sport Europe TV, die Nationalliga-Spiele, die Eishockey-WM, die Rechte, NHL-Rechte.
Haben Sie mit Sky kooperiert zu
Lizenzen gekauft, also das Thema ist am Ende, wie ich schon anklingen lassen habe, ist glaube ich die Idee dahinter, dass du als Eishockey-Fan eine Plattform brauchst im Web und da kannst du eigentlich theoretisch jedes Spiel, was dich interessiert, an dem Spieltag irgendwie angucken und kannst per Pay-Per-View, also sozusagen einmalig bezahlen, kannst du dir das Spiel angucken.
Genau, und deswegen, um es einfach internationaler zu machen, die Namensänderung von Sport Deutschland TV zu Sport Europe und es hat sich, keine Ahnung, wer von euch beiden da jetzt antworten kann, oder möchte, aber es hat sich jetzt auch prinzipiell von der Plattform, von der Oberfläche her, es hat sich eigentlich nichts geändert.
Nee, genau, also es ist eigentlich alles gleich geblieben. Das Kind hat einen neuen Namen bekommen, aber ansonsten die restlichen Sachen sind alle gleich und die Plattform sieht am Ende auch noch genauso aus, nur dass da eben oben links ein anderes Logo in der Ecke ist und ich glaube, wenn man jetzt sportdeutschland.de eingibt, wird man auch weitergeleitet. Also,
wie ist es mit der App?
Man kann das auf jeden Fall finden. Die App hat einfach nur ein neues Logo bekommen. Ja. Das Update habe ich schon tatsächlich.
Also du musst die App nicht deinstallieren, neu installieren, sondern die updatet sich einfach. Und
genau. Ist aber ganz wichtig, denke ich, für viele Zuschauer, die jetzt gesagt haben, ach, wie muss ich einen neuen Account anlegen und muss ich wieder alles ändern und mal sehen, wie das da funktioniert, theoretisch gar nicht. Also das heißt einfach nur neues Logo und ein neuer Name, aber die Accounts sind dieselben. Also das ist alles das, was man lieb gewonnen hat in der vergangenen Saison oder wo man sich mit Hilfe jetzt, sage ich mal, hingestrickt hat, kann man einfach weiter nutzen und heißt jetzt einfach nur neu.
Okay. Jetzt gibt es ja, und da kommen wir jetzt direkt mal, denke ich mal, so auf dieses, nennen wir es jetzt mal, größte Problem, wo ich gerade schon am Anfang drüber gehasselt bin, über diesen neuen Namen. Es gibt ja jetzt den DEL2 12-Monats-Pass. Richtig?
Richtig.
Genau. Richtig, okay. was hat es jetzt damit auf sich und gibt es überhaupt da einen Unterschied zum Saisonpass? Ist es einfach nur auch eine Namensänderung? Ist es vielleicht sogar was Rechtliches? es gibt ja auch die Angst, dass das jetzt wie ein Abo ist. Könnt ihr da mal ganz kurz Licht ins Dunkle bringen, was das jetzt mit diesem 12-Monats-Pass auf sich hat?
Ja, also eigentlich ist es ganz einfach. Die Problematik an diesen Pässen ist ja die, dass man die Pässe ja mehr oder weniger eigentlich nur vor der Saison kaufen kann, weil ich sag mal, im Dezember kauft sich jetzt keiner mehr einen All-Access-Pass, der 449 Euro kostet, weil man natürlich durch die Anzahl der Spiele dann das gar nicht mehr reinbringt. Ne? Auch ein Teampass oder ein Auswärtspass macht natürlich hauptsächlich Sinn, das irgendwo am Anfang der Saison zu kaufen. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich das später irgendwo machen will, ist das halt schwierig oder macht es halt eigentlich keinen Sinn mehr. So, und deswegen oder diesem Problem war man sich schon bewusst. Deswegen gab es auch im letzten Jahr ja schon diesen Hinrunden- und Rückrundenpass, dass man halt sagen kann, okay, man muss nicht diesen All-Access-Pass komplett kaufen, sondern kann das halt so in zwei Teile aufteilen. Für die Leute, die das vielleicht auch gar nicht stemmen können, so ein Batzen Geld dort in die Hand zu nehmen. Und trotzdem gab es immer wieder halt die Nachfragen, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, das irgendwie anders zu gestalten, dass man halt vielleicht auch, wie ich vorhin schon sagte, später einsteigen kann, erst im Dezember oder sonst irgendwann. Und deswegen hat man sich jetzt halt überlegt, man splittet einfach diesen All-Access-Pass in 12 Raten, sage ich jetzt mal. Dadurch kommt man auf einen relativ attraktiven Preis von 34,90
im Monat?
Im Monat, genau. Und hat da damit halt diesen All-Access, also sprich Zugriff auf alle Spiele von allen Clubs, egal ob heim und auswärts. Und ein Stück weit, wer rechnen kann, ist es dadurch auch günstiger geworden, ne? Weil der All-Access-Pass hat, glaube ich, 449 gekostet. Mhm. Jetzt 12 mal die 34,90, das sind irgendwie 30, 35 Euro weniger. Okay. Das heißt, der ist dadurch auch ein Stück günstiger geworden. Und es gibt halt eben jetzt jedem Fan die Möglichkeit, auch im, was weiß ich, Dezember, Januar noch einzusteigen, und dann hat man halt eben diesen Zugriff bis nächstes Jahr im Januar. Es ist aber kein Abo, was sich in irgendeiner Form verlängert oder so, sondern es ist wirklich halt einfach nur eine Ratenzahlung des All-Access-Pass.
Und da habe ich jetzt kurz eine Nachfrage. Der Pass gilt ab dann, wo du das abgeschlossen hast. Das heißt, wenn ich jetzt den All-Access-Pass ab 1.12.25 buche, geht der auch bis zum 30.11.26? Also genau. Gilt er dann genau 12 Monate?
Ja, genau so ist es. Ist auch so eine erste Frage, die dann sofort von vielen Leuten kam, die dann gesagt haben, ja, im Sommer ist ja gar kein Eishockey und da buche ich einfach nur 8 Monate und dann kündige ich wieder oder so. Ja. Also das funktioniert nicht, sondern es ist wirklich dieser 12-Monats-Zugriff, den ich dort quasi bezahle und danach ist es wieder vorbei. Und wie gesagt, es ist kein Abo und ich kann es auch nicht irgendwie zwischendrin kündigen, sondern es ist mehr oder weniger einfach dieser All-Access-Pass durch 12 Raten geteilt, damit man halt jederzeit einsteigen kann und damit man das Geld nicht sofort auf den Tisch legen muss.
Okay, das heißt, du würdest ja sozusagen dann im Endeffekt nichts verschenken, weil gerade im Sommermonaten sagst du ja, da ist ja kein Eishockey, Mai, Juni, Juli, August geht es halt wieder los, aber nehmen wir mal trotzdem die 4 Monate, ab September ist ja dann die Hauptrunde. Das heißt, wenn du ja dann immer die 12 Monate in dem Zyklus hast, du hast ja dann sogar eigentlich schon wieder Zugriff auf die Spiele, die dann in der nächsten Saison kommen. Natürlich immer die Frage, wie es sich dann verhält natürlich. Angenommen, ich bin jetzt auf gut Deutsch Fan von Selb, hol mir den im Oktober oder im November und steig dann blöd gesagt wirklich im März halt ab. Was passiert dann mit den 2 Monaten zum Beispiel?
Ja, da kannst du bis Oktober noch DL2 gucken, aber dann ohne Selb.
Okay, also da gibt es halt auch, also da musst du, also wenn du das machst, ist es schon ein kleines Gamble, dass dein Verein auch in der Liga bleibt sozusagen.
Ja, ein Stück weit ja, aber wie gesagt, der Fokus liegt erstmal darauf, dass man es halt leichter zugänglich macht für Leute, die es halt eben nicht auf einem Schlag bezahlen können, ne? Und dass man halt auch es quasi noch Sinn hat, irgendwie auch am 3., 4. oder 12. Spieltag noch abzuschließen, weil, wie ich vorhin schon sagte, einen Teampass, Auswärtspass, All-Access-Pass, das buchst du ja nicht mehr im Dezember.
Und es sind ja auch noch die Playoffs oder Playdowns halt auch mit inkludiert.
Genau, es sind alle Spiele inkludiert, alle Spiele, von allen Clubs und inklusive Playoffs und Playdowns. Und wenn man sich jetzt, sage ich jetzt mal, alleine überlegt, man hat jetzt quasi die Heimspiele, man hat die Auswärtsspiele von seinem Club und guckt vielleicht auch das ein oder andere Spiel mal an, weil man halt sagt, okay, das Playoff-Finale schaue ich trotzdem oder solche Sachen, auch wenn mein Club vielleicht nicht mehr dabei ist.
Die ein oder anderen Dienstagsspiele, wo mein Club nicht spielt.
Genau, und man rechnet das mal runter auf dem Spiel, ist es halt auch wirklich günstig dann. Ne?
Und jetzt hast du ja gerade eben schon in deiner Antwort auch so diese Heimspiele und Auswärtspässe angesprochen. Gibt es die weiterhin oder gibt es jetzt nur noch diesen All-Access-Pass?
Nee, die Pässe gibt es weiterhin. Der Auswärtspass und der Teampass sind auch gleich geblieben. Also das sind, glaube ich, 199 für den Auswärtspass und die 379 für den normalen Teampass.
Also Teampass heißt, du kannst alle Spiele deines Teams gucken.
Genau, Heim- und Auswärtsspiele. Ja. Na, und der Auswärtspass ist halt so der typische Pass für den, der die Heimspiele in der Regel selbst besucht und halt quasi nur die Auswärtsspiele verfolgen will.
Ja.
Na, okay. Das ist das Angebot, was Sportdeutschland da halt für solche Leute hat.
Das heißt, wir haben jetzt sozusagen, wenn man das jetzt mal so sagt oder runterbricht, du hast diesen All-Access-Pass, wo du alles schauen kannst, du hast den Heimspielpass und du hast den...
Nee, Heimspielpass gibt es nicht.
Nee, du hast den Auswärtsspielpass, sorry, und den Teampass, wo du dein...
Genau.
Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem All-Access-Pass und dem Teampass?
Na, der All-Access-Pass ist quasi für alle Spiele, also auch für
die. Du kannst auch dann Kassel gegen Regensburg.
Du kannst auch, du kannst jeden Spieltag 7 Spiele gleichzeitig gucken, wenn du das möchtest.
Okay.
No? Du hast dann vollen Zugriff auf die komplette DL2, okay, inklusive aller Playoffs, Playdown-Spiele. Und
ist jetzt der Heimspielpass, also nee, der Teampass, das ist jetzt eher das Interessante. Ist jetzt dieser Teampass, ist das auch so ein 12-Monats-Pass?
Nee, der Teampass und der Auswärtspass, die bleiben so, wie sie sind.
Hm. Also die am besten vor der Saison buchen.
Genau. Okay. Die am besten vor der Saison buchen und wie gesagt, der All-Access-Pass ist halt dann so für die, die entweder die das volle Programm haben wollen, weil sie sich wirklich auch für andere Clubs mit interessieren oder die halt sagen, ich will später einsteigen oder... Okay. Sowas.
Aber beim Teampass ist es wirklich so, den am besten bis zum, bei uns jetzt 19. Ja. 9. buchen, weil du, wenn du jetzt später einsteigst, was ja geht, aber du
verschenkst
dann
lässt,
halt, du lässt dann halt die Spiele liegen. Also das heißt, es gibt jetzt sozusagen die drei Möglichkeiten. Nochmal, damit es deutlich wird, diesen All-Access-Pass, Teampass und den Auswärtspass.
Genau, die Auswärtsspiele.
Und die vierte Möglichkeit, die wir noch haben, ist Pay-Per-View.
Genau, Pay-Per-View ist auch so, wie es vorher war, 8,90 €, das ist gleich geblieben, ist ja auch schon seit vielen Jahren, damals auch noch bei Spray TV schon der Preis gewesen. Und was du jetzt noch vergessen hast, das ist der Spieltagspass. Das ist quasi ein einzelner Spieltag, den man sich dann kaufen kann und dann kann man eben diese 7 Spiele des Spieltags anschauen.
Okay.
Ja. Wichtig ist, glaube ich, noch das Thema zu erwähnen, dass diese Thematik App-Preise und Webseitenpreise, das ist ja das, was die Leute immer nicht so wirklich verstehen.
Okay, ja.
Denn dieser Unterschied, wenn ich das Spiel in der App buche, das kommt also nicht deswegen, weil Sportdeutschland TV der Meinung ist, es ist viel bequemer und deswegen muss ich da eine größere Gewinnspanne drauflegen, sondern ganz im Gegenteil, dieses Pay über die App ist am Hand der Plattform abhängig. Also das heißt, Apple und Google Play Store, die da entsprechend an den Umsätzen, die in der App laufen, eine gewisse Anteilsfinanzierung mit haben und deswegen sind sie dort teurer als 8,90 €. Das heißt, wenn ich auf der Webseite von Sport Europe TV, ich sage jetzt mal mittags um 2 buche, kann ich das abends auf dem Fernseher ganz wunderbar nutzen. Wenn ich es aber auf dem Fernseher buchen möchte und dann habe ich eben die Google Play Store App, dann habe ich eben auf dieser Transaktion, auf diesen 8,90 € einen gewissen Prozentsatz an Abgabe für den Play Store und deswegen ist es da einfach teurer, als wenn ich es auf der Webseite für 8,90 € buche, weil das ist immer so ein Thema, das heißt, das kostet ja gar nicht 8,90 €, sonst kostet mehr, aber nur, wenn es in der App bezahlt wird und gebucht wird.
Okay, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also das heißt,
also wir machen mal ein Beispiel.
Teurer wie über einen Webbrowser.
Genau, wir machen ein Beispiel.
Aber ich kann mir das Spiel, was ich über einen Webbrowser buche, trotzdem über die App anschauen.
Genau. Also entscheidend ist nur,
ist der Unterschied?
Entscheidend ist nur, wo du das halt kaufst. Also wie gesagt, ich würde es mal einem konkreten Beispiel machen. Wenn ich jetzt sage, ich will heute den Spieltagspass kaufen, der kostet normalerweise 12,90 €. Und wenn ich den jetzt ganz normal über die Webseite buche, dann ist der hinter meinem Account hinterlegt. Und dann ist es auch völlig egal, ob ich das auf dem Fernseher, auf dem iPad oder sonst wo schaue. Mhm. Also das funktioniert dann trotzdem überall. Wenn ich es aber eben nicht über die Webseite buche, sondern direkt in der App kaufe, dann verdient eben Apple oder Google mit und das ist auch gar nicht so wenig, das sind glaube ich 30%. Und,
also du bezahlst trotzdem die 12,90 €?
Nee, eben nicht mehr.
Und diese Differenz schlagen die halt drauf.
Ne? Ah, okay.
Also der Spieltagspass kostet in der App dann halt nicht mehr 12,90 €, sondern irgendwie 15 € und die Differenz, die geht halt dann einfach bei Apple oder bei Google in die Tasche.
Alles klar. Also ist es im Endeffekt cleverer, wirklich zu sagen, ich buche das über einen
Über die Webseite.
Über Sport die Webseite Europe direkt, genau.
Weil da ist der Finanzdienstleister sozusagen direkt bei Sport Europe angeschlossen. Und wenn die Bezahlung über die App läuft, verdient, wie gesagt, der Store und der jeweilige Anbieter, der jeweilige Anbieter dann eben noch eine gewisse Provision. So muss man es eigentlich am Ende sagen. Ja. Und die schlägt man halt dem Nutzer auf. Und deswegen ist das immer so ein bisschen ein Unterschied und immer das, was die Leute immer sagen, ja, das kostet ja viel mehr. Mhm. Einfach auf der Webseite buchen, aber in der App, auf dem Fernseher, auf dem Handy, wo auch immer, anschauen, abnutzen.
Genau, okay.
Weil das ist sozusagen das kostengünstigste Modell. Hat übrigens der Club und Sport Euro TV insgesamt nichts anderes. Also die verdienen nicht mehr da.
Okay. Ich wollte noch etwas dazu anfügen. Das ist auch der Grund, warum man bei Spray TV über die App gar nicht buchen konnte. Weil die eben gesagt haben, die unterstützen das nicht. Mhm. Und haben halt dann gesagt, du musst immer über die Webseite das Guthaben aufladen. Ne? Und dann geht die Zahlung ja quasi nicht über die App. Und dann kann ich quasi nur in der App dann mein Spiel buchen oder mein Spiel halt auswählen, was ich gucken will. Und dann geht es von dem Guthaben ab. Man konnte aber nie Guthaben oder direkt Einzelspiele über die App von Spray TV buchen, weil das aus demselben Grund nicht gewünscht ist, weil man dann halt sonst eben diese Gebühren immer abdrücken muss.
Jetzt hast du gerade noch so den nächsten Punkt angesprochen, wo ich jetzt nicht weiß, ob es da Fragen gibt, aber mir kommt gerade da eine Frage in den Sinn. Du hast gerade Guthaben angesprochen, das gab es ja bei Spray TV.
Ja.
Gibt es bei Sport Deutschland, gab es das nicht und wird es auch, glaube ich, nicht geben. Also da ist wirklich einfach nur bezahlen und...
Das Geschäftsmodell sieht das nicht vor.
Ja, okay, gut. Nee, nur damit wir das außen mal ausräumen. Also das gab es bei Spread TV, aber bei Sport Europe, ich muss mich jetzt echt dran gewöhnen, nicht Sport Deutschland zu sagen, also bei Sport Europe gibt es das halt.
Wir gewöhnen uns auch noch dran.
Ja, genau.
Wird auch bei den Übertragungen noch interessant werden.
Ja, das, genau. Das ist ja dann auch dann das Nächste. Müsste ich ja auch komplett umstellen.
Ja, absolut. Ganzen,
wie man es halt jetzt richtig benennt, ist ja nicht unwichtig im Endeffekt, weil ist ja der Anbieter und ja. Jetzt hast du mir noch gesagt, Robert, das ist halt auch so, ja, so viele Fragen oder so viele Unklarheiten noch gab. Fällt dir noch irgendwas ein, was du noch gerne aufklären wollen würdest, wo es wirklich noch direkt Fragen gab?
Ja, die meisten Fragen kamen tatsächlich zu diesem 12-Monats-Pass, ne? Warum das jetzt so ist und ob das jetzt ein Abo ist und so weiter oder ob man halt auch, wie ich vorhin schon sagte, nur 6 oder 8 Monate buchen kann. Mhm. Na, das sind so die häufigsten Fragen, die da auch viel bei uns angekommen sind. Ne? Und ansonsten halt auch, ob das jetzt eine neue Plattform ist und so weiter. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon ganz gut beleuchtet. Ganz
schön ausgewertet, ja.
Aber so monatsweise kann man das nicht buchen, ne?
Nein, nur den Spieltag an sich. Wie wir es schon gesagt haben, das wäre die effizienteste Variante.
Ja, der 12-Monats-Pass ist ja quasi ein monatlicher Beitrag. Nee,
ich meine, dass du jetzt einfach nur sagst, du buchst jetzt einfach nur den August den Januar auf gut Deutsch oder nur den Oktober.
Nee, das geht nicht.
Das geht halt nicht. Also wenn du dann halt wirklich dann die 12 Monate und dann laufen dir auch die 12 Monate.
Genau.
Oder am besten halt den Teampass, den aber am besten schon bis zum 19.09. jetzt buchen.
Ich glaube, das ist auch nicht wirklich attraktiv. Man muss mal ganz ehrlich dazu sagen, wen spricht man denn an? Also entweder es ist ein Fan einer Mannschaft, ganz speziell, dann willst du Heim- und Auswärtsspiele gegebenenfalls alle schauen, wenn du nicht schaffst, selber ins Stadion zu kommen. Wenn du hier im Stadion bist und willst nur die Auswärtsspiele gucken, dann gibt es den Auswärtspass, ist genau das Produkt, was du dann brauchst am Ende. Und diese Thematik, so diese 12-Monats-Pass ist halt für die Eishockey-Verrückten à la Magenta, die du halt einfach sagst, okay, der erste Spieltag geht Freitag eben, keine Ahnung, mal eher los, weil da ein Familientag ist in Kassel und da geht es schon 17 Uhr los und dann guckst du dir den 19.30 Uhr Spieler auch noch an und dann hast du halt am Tag, an diesem Spieltag schon mehr Möglichkeiten und kannst dir ein, zwei, drei Spiele angucken oder das dritte Drittel noch von einer Partie Bietigheim gegen Landshut oder so, was du mit einem normalen Pay-Per-View nicht kannst. Und mit diesem Spieltagspass ist es vielleicht auch ein bisschen umständlich und kommt da auch nicht wirklich so komfortabel rüber.
Ich glaube, man muss auch nochmal betonen, der Teampass selber kostet ja auch 379 Euro.
Ja.
Und wenn man sich jetzt überlegt, die 34,90 Euro mal 12 Monate sind irgendwo, wie ich vorhin schon sagte, 418 irgendwas. Mhm. Na, wenn man da jetzt die 379 davon abzieht, dann bleiben irgendwo nicht mehr knapp 40 Euro übrig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Eispiraten-Fan bin und will jetzt alle meine Eispiraten-Spiele sehen und die Eispiraten scheiden jetzt im Viertelfinale der Playoffs aus zum Beispiel und ich sage aber, okay, ich will das Halbfinale oder das Finale noch sehen, dann würde ich ja quasi den Teampass buchen plus noch locker 6, 7, 8 Spiele, die ich noch einzeln buche. Dann bin ich am Ende auch schon über dem Preis des All-Access-Pass. Dann kann ich mir halt überlegen, ob ich den All-Access- bzw. 12-Monats-Pass, wie er jetzt heißt, ob der nicht vielleicht noch sinnvoller ist.
Und ich glaube, also das ist einfach das, was
Robert... Das preisliche Angebot ist eigentlich ganz gut.
Das, was Robert gesagt hat, ist am Ende auch eine Sache, nicht so ein psychologischer Faktor. Wenn du die Gesamtsumme siehst, für 430 Euro die Eishockeysaison zu sehen, dann ist es eine große Summe. Ich meine, das ist ähnlich wie eine Dauerkarte in vielen Stadien, wo du sagst, das ist jetzt ein richtiger Kostenblock, den du gegebenenfalls gar nicht überall nutzen kannst und manche Tage aufgrund von dienstlichen Verpflichtungen oder Ähnlichem vielleicht auch gar nicht dazu kommst zu gucken. Und da ist das einfach eine attraktive Möglichkeit zu sagen, A, mit, ich sage es mal, 34,90 Euro im Monat ist es nicht teurer wie ein regulärer Handyvertrag, wenn wir es mal so formulieren, ne? Das bezahlen viele von uns, sage ich mal, als monatliches Handy ja, Vertragskosten. Das splittet sich einfach über das Jahr besser und belastet halt die Haushaltskasse nicht als einen Riesenblock, sondern du kommst am Ende wirklich vernünftig da über ein Finanzierungsmodell über 12 Monate zum Gleichen und hast aber den vollen Leistungsumfang und kannst dir halt alles angucken. Ich glaube, das ist schon wirklich eine attraktive Sache, warum das auch jetzt absolut Sinn macht, dass wir jetzt drüber reden, weil nochmal, je besser du vor der Saison da gegebenenfalls dieses Angebot wahrnimmst, dann hast du die größte Leistung genau in dem Zeitraum, wo du es auch sehen willst.
Wenn ich mich jetzt selber reflektieren müsste, also für mich wäre zum Beispiel der Auswärtspass was für mich total interessant wäre, weil ich die Heimspiele ja besuche oder versuche zu besuchen, aber halt die Auswärtsspiele ja nie hingehe. Aber gerade das ist, was ich mir ja auch gerne angucken würde. Und wenn du jetzt dir den Pass buchst, hast du auch die Chance, das Real Life zu gucken oder musst du das nochmal separat buchen?
Nee, also grundsätzlich ist immer, wenn man ein Spiel bucht, egal ob man das jetzt als Pay-Per-View bucht oder als Spieltag oder als im Auswärtspass dabei hat oder so, kann man das immer sofort nach Spielende im Real Life anschauen.
Ja, okay.
Und ansonsten ist es dann nach 48 Stunden auch frei.
Ja, dann genau, das gab es ja letztes Jahr schon, aber du hast ja immer die Möglichkeit, sozusagen, wenn du dir das einmal gekauft hast, dass trotzdem... Angenommen, so wie ich es halt gerne mache, angenommen, ich habe Riverboat und die Eispiraten spielen, ich stelle dann immer alles auf lautlos, mache alle WhatsApp-Gruppen stumm und wenn ich dann irgendwann um 10 oder 10:30 zu Hause bin, dann warte ich gefühlt noch eine halbe Stunde und dann gucke ich mir das Spiel nochmal real life an. Also das, was hat ja gerade geknackt, aber die Möglichkeit hast du ja dann trotzdem noch.
Genau, was man vielleicht noch dazu sagen muss, also das Real Life ist quasi ab dem Streamende dann verfügbar. No. Und das Einzige, was aktuell noch nicht funktioniert, ist, dass man es halt zeitversetzt anguckt. Also wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie eine Stunde später anfangen und gucke es zeitversetzt an, das geht aktuell noch nicht, aber da habe ich gehört, dass sie wohl daran arbeiten.
Also das wäre zum Beispiel jetzt, da kommen wir jetzt mal auf das Thema, was sind jetzt Neuerungen, das ist jetzt eher was vielleicht noch weiter perspektivisch ist, aber trotzdem, das können wir ja mal ansprechen, das wollen ja gerne viele machen oder das ist ja immer ein schönes Goodie, dass man halt sowas halt hat, dass man halt sagt, okay, ich starte halt später ein und gucke mir es dann halt sozusagen eine Stunde zeitversetzt an. Also das ist jetzt eine Option, die man umsetzen will.
Ja, also das haben wir ganz konkret zumindest im Sommer gehört, dass sie daran arbeiten und dass sie das wollen. Und ist natürlich mit einem gewissen technischen Aufwand verbunden. Und,
weil du den Server brauchst, dazwischen puffert wahrscheinlich, oder?
Ja, das gibt es ja jetzt schon in Verteilungs...
Okay.
Also ich glaube, das ist eher der Dienstleister, der da noch ein bisschen was anpassen muss, der am Ende dieses Videosignal ausliefert an die ganzen Leute, die das anschauen. Und wenn das geklärt ist, dann ist das sicherlich technisch gesehen, glaube ich, gar nicht so kompliziert.
Aber weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, was ist denn so geplant? Fangen wir mal vom Ohrschleim an, was habt ihr jetzt im Sommer alles, sag ich mal, neu machen können, verbessern können im Sinne zu letztem Jahr? Es gab ja viele Umbaumaßnahmen. Ich habe irgendwie gehört, durch diese ganze Bandensituation konntet ihr auch neue Kabelkanäle verlegen oder ihr konntet Kabelkanäle nutzen. Vielleicht könnt ihr da mal kurz einen Einblick geben, was dadurch jetzt für euch noch sich für Möglichkeiten ergeben hat.
Ich würde mal anfangen und dann an Robert übergeben. Also im Sommer ist bei uns jetzt, sage ich mal salopp gesagt, nicht viel passiert und deswegen, weil wir einfach die Baumaßnahmen der anderen Gewerke erstmal abwarten mussten, waren aber parallel immer mit eingebunden in die ganzen Arbeiten, weil eben ein paar Sachen nur funktionieren, wenn sie parallel zu Baumaßnahmen laufen. Das Thema Bande ist natürlich da in allererster Linie, denn alles, was wir tun, hat mit Kabelwegen zu tun und mit Zugängen zu Medien, zu Netzwerken und Ähnlichem. Und mit der Aufbau oder mit der Installation der neuen Flexbande waren natürlich gewisse Wege, die es vorher nicht gab und die vorher auch einfach nicht erschließbar waren, jetzt offen. Das heißt, wir haben versucht, mit möglichst viel Leerrohre, die entsprechend an gewisse Stellen geführt wurden und parallel verlegt worden sind, überhaupt erstmal Zugang zu gewissen Bereichen zu schaffen. Und haben dann an für uns interessanten und neuralgischen Punkten erstmal diese Rohre dahin geführt, um sie dann später natürlich logischerweise so auszubauen und so auszustatten, dass wir einen Mehrwert davon haben, die Übertragungen verbessern können und andere infrastrukturelle Voraussetzungen im Stadion zu haben. Ne? Also es ist jetzt so ein Thema einer neuen Arena. Es ist gar kein Problem, jetzt mal irgendwo ein Kabel von A nach B zu verlegen, weil es da entsprechende Medienwege gibt. Das ist natürlich schwierig, wenn da eine 30 Jahre alte Bande ist, die einfach mal so gebaut ist, dass da nicht wirklich ein Kabelkanal innen drin ist, ein Weg da sich durchfindet. Und das haben wir jetzt gehabt. Die Option lag auf dem Tisch, deswegen haben wir sie genutzt und haben entsprechend, denke ich, auch ganz großzügig das Ganze so geplant, dass wir da sagen, wir haben da noch ein paar Reserven. Ja. Das ist der Ansatz gewesen und da gilt es aber jetzt anzuschließen, weil man muss dazu sagen, wie gesagt, ganz fertig sind wir da noch nicht, weil es einfach auch so lange warten musste, bis die ganzen Arbeiten soweit waren, Verschlussarbeiten, Arbeiten auch an diesem Balkon, die dort stattfinden mussten, bevor wir überhaupt ausbaubare Kabelwege haben, weil, nochmal ganz kurz zum Verständnis, im Altbau ja unser Videoregie ist und das heißt im Klartext, da einen Weg zu finden, an die Bande zu kommen mit einem Kabel, geht natürlich immer nur über Laufwege, ne? Das wissen die Leute, die da im Stadion sind, da wo die Dienstwege sind für Kampfgerichtler, für Mannschaft, für Trainer und alles drum und dran, da kannst du nicht einfach mal ein Kabel frei luftmäßig von rechts nach links ziehen.
Strangulierst den Schiri.
Genau, erstens das und zweitens muss man dazu sagen, im Boden, also unten rein in den alten physikalischen Wegen, ist da auch einfach nichts mehr frei. Und da war auch kein Zugang mehr. Und deswegen musste man jetzt einen neuen Weg, also neue Wege erschließen.
Geht wahrscheinlich auch hauptsächlich darum, weil du das vorhin gesagt hast, so neuralgische Punkte zu erschließen.
Ja.
Sind wahrscheinlich hauptsächlich wahrscheinlich auch die Kameraperspektiven, Attacke-Kurve, Kultra-Kurve, die sehr, sehr weit von eurem eigentlichen Standpunkt, du hast gerade das alte Gebäude genannt, halt davon weg sind. Und natürlich wahrscheinlich auch, ich habe ja das schöne Bild gesehen, wo der Klitsch dir den Steiger gehalten hat, einfach auch oben auf die ganzen Kabelwege, die auf dem Stadiondach wahrscheinlich lang
sind. Genau. Also wir haben damals, als die Einführung des Videobeweises kam, alles durchs Dach verlegt und gerade jetzt mit der Einführung der Hintertorkameras als Pflichtkamera von der DEL2 standen wir vor dem Problem, wie diese Kamera schließen. Mhm. Weil das Thema ist, dort, wo die Kamera angebracht ist, nämlich hinterm Tor, ist theoretisch kein Strom, kein Netzwerk, kein Kabel, da ist nix. Ja, oder war nichts. So, und das Thema ist, wir haben Lösungen gewählt, die für uns als effizient und praktikabel erschienen, die aber auch gewisse Mindeststandardlängen von Kabeln überschritten haben, was funktioniert. Also es gibt halt eine Standardnorm, das Kabel, damit diese Funktion gewährleistet ist, darf theoretisch nicht länger als 100 Meter sein.
Genau.
Und unsere sind 116 Meter, der Robert hat es, glaube ich, im
Kopf. Das heißt, du musst irgendwo koppeln.
Naja, theoretisch müsste man da Bauteile dazwischen reinbauen, die wieder Strom brauchen, den du nicht hast und auch die Wege allein, ne? Deswegen gibt es hinter dem Tor im Bereich des Tunnels Ost da diese Fallleitung, wenn man es mal so will, wo ein Kabel aus dem Dachbereich eben hinter das Tor geführt wird und das ist natürlich für den Fan nicht optimal, sondern günstiger wäre es, es kommt aus dem Boden, sodass die Sicht durch diese Leitung nicht mehr behindert wird, ne? Dass es da eben nicht dieses Leerrohr gibt, was von der Decke da runter schwebt. Und in Verbindung mit Flexbande ist es sowieso schwierig, das Ganze dann auch noch zu befestigen. Das waren auch Dinge, die zu lösen waren im Sommer, weil früher war das an der Bande mehr oder weniger an den Pfosten befestigt. Der stand so nah an der Bande, dass die theoretisch kein Ausschlag möglich gewesen wäre. Und das musste halt alles verändert werden jetzt im Sommer. Das sind viele Arbeiten, die so detailreich waren, die rund um diesen Bandeninstallationen stattgefunden haben, um einfach die Infrastruktur erstmal wieder nutzbar zu machen.
Jetzt hast du gerade das Thema Flexbande angesprochen. Musstet ihr eure Perspektive der Kamera auch verändern? Weil ich könnte mir schon vorstellen, ich kenne es ja noch von früher, der Kameramann stand eigentlich relativ nah an der Scheibe ja auch dran. Jetzt ist ja so, ich weiß nicht, wie weit eine Scheibe flext, ob es jetzt 5 cm oder 15 cm sind, keine Ahnung. Aber gibt es ja jetzt, musstet ihr das austesten, wie weit ihr da von dieser Flexbande zurückgehen müsst?
Also der Ausschlag der Flexbande im Kopfbereich wird von den Experten angegeben mit bis zu 50 cm.
50?
50. Okay. Also insgesamt theoretisch, wenn man, da es ja nach innen und nach außen eine gewisse Flexibilität gibt, ne? Also diesen Schwung von einer Sinuswelle, sind es wahrscheinlich sogar noch mehr, also bis 80 Zentimeter, wo sich das im Prinzip in dem Bereich... Also 40 pro. Ich würde jetzt mal sagen, man springt ja in die Bande als Spieler, das heißt, der Ausschlag Richtung außen ist erstmal größer wie der dann nach innen kommt, ne? Aber insgesamt kann die ja in beide Richtungen dann flexibel sein, also das heißt, da bewegt sich die Scheibe schon enorm. Insgesamt muss man dazu sagen, die Bande, wie sie bei uns verbaut wurde, die Engo-Bande, ist auch im unteren Bereich, wo man nicht durchschauen kann, wo die Werbung ist, flexibler als viele andere.
Okay.
Gilt wohl als das Flexibelste, was derzeit am Markt zu bekommen ist. Das sieht man auch hier und da, wenn man jetzt mal in die Bande schaut, weil die Gläser an sich nicht mehr diese altbewährte gerade Linie abbilden, sondern das ist so ein bisschen eine Wasserwelle, wenn man da so reinguckt. Ungewohnt für die, die, sage ich mal, inneren Monk in sich pflegen und sagen, Mensch, das muss alles gerade sein und die Wasserwaage war wahrscheinlich nicht optimal, aber ganz im Gegenteil, dadurch, dass das eben flexibel ist, kann es nicht so starr sein und deswegen gibt es einfach diese Ausschläge oder diese natürlichen Biegungen, die es einfach da hat, in der Ruhelage. Und dann hat man auch natürlich noch die Temperaturunterschiede von im Winter sehr kalt, ne? Dann ziehen sich die Materialien dennoch ein bisschen zusammen. Aber faktisch ist eins auch im unteren Bereich, also da, wo man nicht durchschauen kann, bewegt sich die Bande schon, würde mal sagen, 3 bis 5 Zentimeter in die Richtung kann sie schon bewegen, weil die innen drin aus einem Wabenmaterial mit Hartplastik gebaut ist, sodass es eben schon, und das ist ja der Ansatz der ganzen Sache, die wohl flexibelste und, sag ich mal, effektivste Bande ist, um den Spieler vor Verletzungen zu schützen.
Okay.
Da gibt es andere Modelle von anderen Herstellern, die mit Stahlrahmen im unteren Bereich ausgebildet sind, die zwar auch als flexible Bande gelten, als Flexbande, aber jetzt sind wir uns einig, Stahlrahmen auf Körper...
Tut weh.
Naja, das ist einfach die Flexibilität des Stahlrahmens oder die Verformung des Körpers ist dann halt ganz klar, ne? Kann sich jeder dann eine Meinung bilden.
Und hat jetzt, weil ich hatte ja gefragt, wie weit ihr jetzt mit der Kamera zurück müsst, habt ihr das schon taxiert jetzt in den Vorbereitungsspielen, was da jetzt so der optimale Abstand ist, auch für die Kamera, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wie wenn du als Kameramann durch dein Rohr guckst oder und dann auf einmal knallt dir deine Kamera zurück, weil von vorn was kommt.
Ja, am Ende ist das ein Thema, was wir jetzt zurzeit auch noch ein bisschen testen, was wir in Vorbereitungsspielen getestet haben. Also wir müssen auf jeden Fall ein paar Zentimeter mehr Platz lassen zum Glas als vorher. Nichtsdestotrotz können wir auch nicht zu weit weggehen, weil die Holme ja auch irgendwann links und rechts im Bild dann irgendwo zu sehen sind. Das heißt, da müssen wir irgendwo einen Kompromiss finden. Und wie Stefan vorhin schon sagte, entscheidend war halt auch, dass wir ja mit dem Abbau der Bande auch Kabelwege verloren haben, die vorher da waren, ne? Und die dann halt einfach zurückgezogen wurden oder erstmal aufgerollt dann irgendwann an der Seite lagen. Und das war auch erstmal noch ein Riesenthema, was wir jetzt vor der Saison klären mussten, dort alles wieder in Betrieb zu nehmen. Und dann haben wir halt eben diese Chance auch genutzt, das ein oder andere Kabel neu reinzulegen oder, wie es der Stefan vorhin sagte, mit neuralgischen Punkten dort mal 2, 3 Sachen noch zu erschließen, also gerade hinter Tor, auch die Spielerbank zum Beispiel ist so ein Thema, aber auch das Kampfgericht, ne, dass man halt zum Beispiel diese Strafbankkameras wieder anbieten können. Da mussten ja auch dann quasi komplett neue Kabel gezogen werden, weil die halt in der alten Bande vorher drin lagen.
Ah, interessant, okay. Jetzt hat Stefan gerade das, und das ist auch schon immer mal so durchgekommen, wenn man sich auch im Stadion umgehört hat, man kann ja nicht mehr so schön gerade durch die Bande gucken. Du hast gerade gesagt, der innere Monk sagt dir, es muss alles gerade sein. Gibt das jetzt auch für euch, für die TV-Übertragung, gibt es da auch Schwierigkeiten, auf gut Deutsch jetzt von der Attacke-Kurve hinter aufs Hauptgebäude zu filmen?
Also das haben wir auch jetzt festgestellt in den ersten Vorbereitungsspielen, dass doch gerade je schräger man auf die Scheibe schaut, desto schwieriger wird es dort irgendwie ein scharfes Bild hinzukriegen. Das liegt aber einfach an dem Material, diesem flexenden Plexiglas, was es das jetzt einfach ist. Und da müssen wir am Ende das Beste draus machen und versuchen, so gut wie möglich dafür damit umzugehen. Und es gibt aber, habe ich mir sagen lassen, auch noch spezielle Medienscheiben, auch vom Hersteller, die dann eben eben genau an solche Punkte reingebaut werden können, dass eben Kamerapositionen oder auch Fotografenpositionen dann eben mit einer anderen Scheibe bessere Bilder erzeugen können. Ja. Und da sind wir jetzt gerade noch in Klärung, dass dort eventuell auch noch ein paar von solchen Scheiben getauscht werden und eben solche Medienscheiben dann reinkommen. Und dann können wir das Problem, glaube ich, noch ein bisschen eingrenzen. Aber ansonsten muss man trotzdem sagen, wenn man relativ rechtwinklig auf diese Scheibe drauf filmt, also gerade das Tor, was jetzt auch vor einer Grabenkamera zum Beispiel ist, genau. Also das funktioniert trotzdem.
Wie verhältst du dich mit der Scheibe, die genau vor der Hintertorkamera ist, die auch für einen Videobeweis
hat? Die ist unproblematisch, weil die eben diesen 90-Grad-Winkel erfüllt.
Geradeaus hin, genau.
Ja, genau, die hat ja den 90-Grad. Je spitzer der Winkel des Betrachters wird in die Scheibe, desto größer ist das Problem dieser, wie soll ich sagen, Linsenbildung. Und ich würde das mal mit Linsenbildung beschreiben, und zwar die... Ich denke, viele Zuhörer werden es kennen, so früher diese riesengroßen Linsen oder Lupengläser, die man zu Hause von Oma kannte, so wirklich diese richtig groß geschliffenen Lupen, da konnte man ja innen drin diesen sphärischen Schliff sehen, also wo man dann immer so diese Stufen hatte. Und das ist das, was in den Scheiben auch auftrifft, weil es eben Polycarbonat ist, also klassisch Plaste. Und die Oberfläche eben diese Produktionseigenschaft aufweist, muss man einfach so sagen. Ist übrigens selbst für den Betrachter, also nicht nur für die Kameraobjektive und die Sensoren zu erkennen, sondern wenn man an der Bande steht und schaut eben aus spitzem Winkel in diese Scheiben, ist es ähnlich so, dass man wirklich sagt, man hat ein bisschen den Eindruck, als ob es unscharf wird.
Ja.
Ist aber einfach produktionsbedingt bei den Glasscheiben eben so.
Es sei denn, du tauschst alle Scheiben gegen Medienscheiben aus.
Ja, das ist ein anderer Werkstoff, der dann zum Einsatz kommt, aber ist auch ein anderer Kostenfaktor, habe ich mir vom Errichter der Bande erzählen lassen.
Okay. Jetzt habt ihr ja schon angesprochen, ihr habt euch wieder bemüht, auch diese Strafbahnkameras wieder mit einzubeziehen. Auf was kann sich denn der Zuschauer noch einstellen, wenn er jetzt eine Übertragung aus Grimmitschau anschaut? Also gibt's Es wird wahrscheinlich alles genauso bleiben wie letztes Jahr, aber gibt es, sag ich mal, auch noch Neuerungen? Also konntet ihr euch noch mal ein Stück weiterentwickeln? Ich meine, wenn man so die Entwicklung der letzten Jahre sieht, mit Studio, mit Halbzeit, mit Drittelanalysen, mit dem, was ich ja letztes Jahr mal kennenlernen durfte, was ich mega geil fand, mit diesem Analyse-Tool, wo Norman oder wo ihr jetzt da immer schön markieren konntet, wo du Spieler markieren konntest. Gibt es das weiterhin oder konntet ihr euch sogar nochmal, was das angeht, weiterentwickeln?
Also weiterhin geben soll es das.
Ja.
Ich glaube, wir sind da gerade, was das Analysetool betrifft, auch ligaweit wieder ziemlich weiter Vorreiter. Das liegt aber in allererster Linie auch daran, dass man da Robert einen riesen Credit geben muss, weil der einfach technisch gesehen sich da unglaublich tief reingearbeitet hat in das, was eigentlich technisch möglich ist, auch mit unserer Übertragungssoftware, also dem Cutter-Tool und mit all dem, was da entsprechend bei uns auch zum Einsatz kommt. Die Kameraperspektiven sind, sage ich mal, im vergangenen Jahr schon in der Umsetzung so entstanden, aber wir haben halt einfach technisch Probleme gehabt, das muss man auch dazu sagen. Einige Kameras, wie die Strafbahnkameras, waren zum Beispiel mit WLAN angebunden, mit Funkstrecken. Das funktioniert vielleicht zum regulären Spiel relativ stabil, aber zum Sachsen-Derby, wo plötzlich eine ganz andere Anzahl an Handys mit Hotspots und Ähnlichem, wo da plötzlich gefühlt ganz viele elektronische Geräte ringsrum sind, dann gibt es eben da immer wieder Probleme, wo man einfach die nicht mehr so nutzen konnte und auch gerade zu diesen Spielen, wo viele zuschauen, wir eben nicht so auf die Technik zurückgreifen können. Und jetzt haben wir die Grundvoraussetzung geschaffen, dass die Kabelwege da sind. Es ist noch ein bisschen Arbeit dahingehend, dass die Kameras dann auch über Kabel angebunden sind. Aber gerade du, der ja in der Branche auch unterwegs ist, weißt, dass eben theoretisch über einen Kabelweg nichts geht, außer noch ein Kabel.
Ja.
Also das ist halt wirklich in dem Moment für die Übertragungssicherheit und die Produktionsausfallsicherheit das Beste, was du haben kannst. Ja. Alles, was Funk ist, ist halt schwierig. Ist halt schwierig. Sicherlich wird es aber auch Möglichkeiten geben, durch eine andere Erschließung mit gewissen Funkabdeckungen im Stadion, die uns auch jetzt sag ich mal, irgendwo ein Stück weit offen steht, durch andere Technologien zum Einsatz kommen, dass man hier und da eben sich auch mal vielleicht mobil bewegen kann. Mhm. Und man muss dazu sagen, auch teilweise angewendete Sachen, die wir nochmal auf den Prüfstand gestellt haben im Sommer, denke da an das Interviewmikrofon zum Beispiel, ne? Da gab es von Sportdeutschland TV, in dem Falle jetzt Sport Europe TV, um das nochmal kurz aufzugreifen an der Stelle, gab es technologische Ansätze, um das eben an allen Standorten gleich zu machen.
Diese Riedel-Headsets.
Genau, die Riedel-Headsets, genau. Wovon ich absolut kein Freund bin, sage ich ganz ehrlich. Natürlich macht es Magenta ähnlich, aber ich glaube, da ist es eine andere Übertragungstechnologie, die man da vielleicht ein Stück weit nutzt. Ich persönlich sage, die Audioqualität hat mir einfach nicht gefallen, weil wir vorher einen besseren Weg hatten, eine bessere Lösung hatten, wo wir wahrscheinlich dieses Jahr wieder auf den alten Weg zurückgehen, weil ich sage mal, ein Mikrofon, also was 500-600 Euro kostet und eine gute Funkübertragung und eine gute Kapsel hat, dann ist das natürlich was Schöneres, als wenn man sich da ein bisschen so wie Mickey Mouse durch die Headsets da anhört.
Und du hast halt einfach auch die Möglichkeit an den Standorten der DL2, dass du ja jemand vis-à-vis auch aufs Eis schicken kannst. Ne? Ich meine, bei der DL ist es ja so, dass es da ja auch verschiedene Übertragungspakete gibt.
Ja, absolut.
Und da halt einfach auch kein Reporter auf gut Deutsch noch hingeschickt wird, der diesen Punkt auf dem Eis übernimmt, jemanden zu interviewen. Da hast du meistens deinen Moderator und der spricht dann über das Headset ja mit dem jeweiligen Spieler.
Klar.
Ihr habt ja die Möglichkeit, dass du oder in dem Fall dann auch noch Marcel, dass einer von euch halt dann runtergeht und kann sich mit dem jeweiligen Spieler ab Heim oder Auswärts halt dann wirklich persönlich halt unterhalten. Ja. Und das ist jetzt das, was du gesagt hast, das wollt ihr einfach auch wieder machen.
Das macht's A, angreifbarer, menschlicher, wie ich finde. Ja. Und B, möchte ich ja möglichst gut die Qualität von diesem Interview rüberbringen und nicht da wie, sage ich mal, durch irgendwo so ein Telefonheadset und so ein Telefoninterview dann klingen, sondern das sollte ja am Ende schon auch die Qualität
sein. Hörst du mich? Ja, ich höre dich.
Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja immer so ein Problem, was bei den Übertragungen oder insgesamt bei den Leuten besteht. Die Geräte, mit denen die User das betrachten, sind ja unglaublich unterschiedlich. Die Bandbreite ist ja riesig. Also der eine fährt an der Straßenbahn und guckt das gerade und hört es über die AirPods. Der nächste hört es auf dem Handy, also hört das über die Handy-Lautsprecher. Der nächste hat aber auch einen 75-Zoll Flachbildfernseher mit einer riesen Soundbar hinten dran, die 6.500 Euro kam oder mehr. Der dann natürlich schon den Unterschied ganz anders wahrnehmen kann zwischen einem guten Kommentatoren-Headset oder einem guten Studiomikrofon, als derjenige, der es auf den Handy-Lautsprechern hört, der den vielleicht den Unterschied gar nicht so mitbekommen hat und für den war das auch vollkommen okay. Aber wir sprechen ja alle an und deswegen glaube ich, der zu Hause sitzt oder der irgendwo wirklich eine hochwertige HiFi-Anlage hat, der soll es eben am Ende auch vernünftig hören und nicht da irgendwie so wie durch die Blechdose nach Hause geliefert bekommen, weil das entspricht dann halt einfach nicht unserem Anspruch.
Genau. Wir waren stehen geblieben, Stefan, bevor wir da jetzt den Exkurs gemacht hatten zu diesen Headsets, beim Thema Studio und bei dem Thema Analyse-Tool. Also das werdet ihr auch weiter vorantreiben, ganz normal. Du hast vorhin schon gesagt, wir sind da auch Vorreiter hier in Krimmelschau. Mhm. Und
also Robert.
Stefan zeigt es gerade auf
Robert. Technisch gesehen. Genau. Das Problem ist, um das mal ganz kurz für die Leute draußen auch ein bisschen greifbarer zu machen, das sind zwei Faktoren, die da aufeinander kommen. Das ist nämlich einmal die technische Komponente, dass das überhaupt möglich ist, dass man überhaupt das Bild abspielen kann. Wie läuft das ab? Wie funktioniert das? Da gibt es eben die Möglichkeit, sage ich mal, mit einem Tablet, dass derjenige, der das macht, selbst das steuert, weil derjenige, der an dem Cutterplatz sitzt, weiß eben nicht, wo das Bild angehalten werden soll oder wer da was einzeichnen will, sondern das muss eben derjenige da im Studio selbst handeln, muss es selbst koordinieren und muss sich entsprechend da auch Gedanken machen, wie der Ablauf da sein soll.
Genau.
Und dazu braucht es, sage ich mal, ein Stück weit die Expertise, die Situation analysieren zu können und entsprechend auch die richtigen Einzeichnungen zu machen oder zumindest das, was der allgemeine Fan vielleicht so gar nicht wahrnimmt, wo man aber den sechsten Feldspieler markieren kann, wo man sagen kann, das Stellungsspiel vom Goalie könnte besser sein oder derjenige, der da diagonal durchläuft, das ist eigentlich der Mann, der müsste mitschwingen. Das ist, oder diese Situation beginnt schon im offensiven Drittel, dass eben da nicht wirklich richtig zurückgearbeitet wird. Dafür braucht es natürlich nochmal die Expertise rein im Spielverständnis und ich glaube, da muss man schon mal ein paar hundert Eishockeyspiele gesehen haben und auch ein bisschen im Regelbuch hier und da ein bisschen näher dran gewesen sein, um da ein bisschen ja, Mehrwert auch für die Leute bieten zu können. Also diesen Input einfach rüberzubringen, ja, trotz dieser Einzeichnung und dem Tool.
Jetzt und läuft.
Das muss halt kombiniert werden, ansonsten ist es am Ende eine Spielerei mit bunten Kreisen auf einem Bild.
Ja, genau. Und jetzt ist es ja so, dass es ja in der Regel bedient wird von demjenigen, der bei euch ja oder bei uns das Studio moderiert.
Ja.
Wird meistens auf 2-3 Leute zurückfallen. Norman, dich und
Annika.
Annika, ich wollte gerade Anja sagen, ich habe gerade überlegt, Annika. Weil ihr müsst ja das Tool bedienen,
ja,
denn ihr habt ja gar nicht die Möglichkeit, alle eure Studiogäste
darauf zu schulen. Nee.
Zu schulen, ne? Ich meine, wir sind hier nicht Sky, wo es einen Eric Meyer gibt, der nur das macht auf gut Deutsch, sondern wir sind ja darauf angewiesen, dass es halt wirklich der Moderator oder die Moderatorin halt bedienen kann,
ja,
und dann in Zusammenarbeit mit demjenigen, der halt da gerade da ist, einen wünschenswerten Spieler oder einen Thorsten Heine,
absolut,
oder wer dann halt auch immer halt kommt,
so
die dann auch diese Expertise halt noch mit reinbringen. Ne? Also von daher, das ist halt auch immer was, wo du halt sagen musst, das ist ja auch was, wo du halt auch, wie du schon gesagt hast, ein paar Eishockey-Spiele halt gesehen haben musst, um erstmal zu wissen, welche Szene bietet sich denn überhaupt an, gezeigt zu werden.
Mhm.
Tore in der Regel, okay, gut, aber manchmal ist es ja auch ganz genauso, wenn du dann halt wirklich einen Spieler wie Thorsten Heine hast, sagst, okay, pass auf, das Tor ist ja ganz schön, aber die Fehlerquelle, gehst du mal schön 15 Sekunden zurück, die beginnt eigentlich da hinten, ja, denn der hätte diesen Puck gar nicht bis dahin spielen müssen und das ist ja auch immer dieses
Feingefühl. Schön ist zum Beispiel bei manchen Szenen zum Beispiel, dass man, wenn man es genau betrachtet und man wirklich diese Bilder mal ganz genau anschaut und auch verlangsamt, dass man manchmal zum Beispiel einen abgelenkten Puck sieht, der nochmal irgendwie den Gegenspieler oder den Verteidiger streift und man doch immer ganz schnell dazu geneigt ist, wie davor, der Torhüter hat hier einen Fehler gemacht und hat daneben gegriffen. Aber wenn der Puck einfach mal 1,50 Meter vor dir irgendwo nochmal im 3-4 Grad abgelenkt wird, dann ist das eben so entscheidend, dass der Fanghandschuh eben zu klein ist, um das Ganze noch. Ja. Und das kannst du eben gut darstellen, indem du sagst, guck doch mal genau auf diesen Punkt, wenn wir jetzt das nochmal verlangsamt angucken, weil die Fläche an sich, der Ausschnitt halt immer zu groß ist und zu viele Möglichkeiten bietet.
Jetzt separat irgendwelche Neuerungen, die ihr jetzt noch einfließen lassen wollt, könnt.
Ja, also grundsätzlich ist es so, wie es der Stefan vorhin schon gesagt hat, wir haben halt jetzt die Kabelwege aufschlossen, um halt in Zukunft auch viele Neuerungen machen zu können. Mhm. Wir haben da auch schon ganz viele Sachen im Kopf, die wir jetzt dann so nach und nach auch mal testen werden und dann auch natürlich bringen werden. Und eine Neuerung habt ihr jetzt gerade schon ausführlich drüber gesprochen, ist das Analyse-Tool. Das hatten wir ja quasi erst im letzten Saisonviertel der letzten Saison mal so testweise gemacht und es hat ganz gut funktioniert und haben es dann auch bis zum Saisonende durchgezogen. Ist aber eigentlich auch eine Neuerung, die für dieses Jahr erst geplant war.
Okay.
Und die Strafbahnkameras werden wiederkommen.
Ja.
Es wird noch neue Übertorkameras geben. Die werden jetzt auch im besten Fall noch vor der
Länderspielpause,
vor der Länderspielpause noch eingebaut werden. Also,
warum neu?
Na gut, die alten Kameras sind schon relativ alt. Und man muss dazu sagen, dass die auch nach wie vor noch auf 720p laufen, weil einfach diese Kameras das gar nicht anders können. Ne? Die sind damals mit dem Videobeweis zusammengekommen.
Und 7-8 Jahre her wahrscheinlich.
Das reicht nicht.
Der Standard war damals von der Liga auch definiert 720p50 und darauf laufen die Kameras, obwohl der Produktionsstandard von Sport Europe TV jetzt mittlerweile 1080p50 ist.
Genau, das heißt, es war überfällig, dass wir die tauschen müssen und das ist jetzt auch ein Projekt, was wir diesen Sommer angegangen sind oder noch angehen, das müssen, läuft noch. Und genau, also das ist auf jeden Fall auch noch eine Neuerung und wir haben halt jetzt, wie gesagt, die Glasfaser halt auch mehr oder weniger rings um die Bande dann liegen. Das heißt, das bringt uns dann auch noch ein paar mehr Möglichkeiten, was wir noch alles für die Zukunft planen.
Jetzt gib mal ganz kurz einen Einblick. Nicht jeder weiß, was Glasfaser ist. Ich weiß es, aber was gibt euch das mal für Möglichkeiten?
Naja, das Schöne an der Glasfaser ist, dass er halt relativ klein und günstig und biegsam und so weiter ist und dass ich dort unfassbar viele Daten drüber schicken kann und dort auch überhaupt nicht mehr gebunden bin, dass ich jetzt über ein Netzwerkkabel nur Netzwerk schicken kann, über ein Videokabel nur Video, über ein Audiokabel nur Audio, sondern ich kann über eine Glasfaser halt alles Mögliche schicken und da zieht man dann in der Regel auch nicht nur eine Faser ein, sondern das sind halt mehrfaserige Glasfasern. Da habe ich dann halt auch mal 10, 12, 14 Adern in so einer Glasfaser drin und das alles in einer Größe, die dünner ist als ein Stromkabel.
Ja.
Und bin natürlich auch, das ist ein Thema, gerade bei uns in Grimmitschau, bin ein Stück weit auch weg von diesen ganzen Kupfergeschichten.
Einstreuen von elektromagnetischen Störungen.
Genau, man hat also auf der einen Seite diese Störungsproblematik, man hat aber auf der anderen Seite auch das Thema, wir haben halt ein offenes Stadion. Das heißt, jeder Stecker rostet dir mit der Zeit weg. Ja. Das sind alles solche Sachen, die man mit einer Glasfaser dann umgeht. Mhm. Und eine Glasfaser ist halt auch völlig unbeeindruckt, ob es jetzt warm oder kalt ist, ob sie eingefroren ist oder nicht. Das sind alles so Sachen, die eine Glasfaser dort überlegen machen. Und auch aus dem Grund ist Glasfaser ja auch überall im Internetbereich ein Thema, dass jetzt irgendwie die ganzen Eigenheime alle mit Glasfaser ausgebaut werden und so weiter, weil man da einfach unfassbar viel schneller und mehr Daten übertragen kann als über herkömmliche Kabel.
Du kannst halt eigentlich fast alle Datensignale halt gebündelt übertragen. Du kannst kommunizieren, du kannst Bild übertragen.
Und wir lösen damit auch das Längenproblem. Das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen. Gerade auch bei Videokabeln, bei Netzwerkkabeln und so weiter gibt es halt irgendwo Längenbegrenzungen. Ne? Und wir haben halt im Stadion doch relativ lange Kabelwege. Also auch gerade die Hintertor auf der Sahnbadseite zum Beispiel. Ne? Das ist einer der längsten Kabelwege oder auch die Kabelwege hoch zu den Kamerapositionen. Ne? Die sind teilweise 120 Meter und das ist dann teilweise schon über den offiziell angegebenen Specs, wo es noch funktioniert, aber da haben wir halt mit möglichst hochwertigem Kabel das damals verlegt, um dass es vielleicht eben doch klappt und bis jetzt klappt es.
102% rauszuquetschen.
Und da zeigen sich dann Glasfaserkabel relativ unbeeindruckt. Also ich weiß,
genau, da kann ich Kilometer weit machen.
Die kannst du auch droppen, also auf gut Deutsch verlängern.
Ja.
Und dann kannst du Kabelwege von über 5, 6, 7, 8, 9.000 Meter halt machen.
Aber es sind auch viele Sachen, die am Ende im Hintergrund stattfinden, die der Zuschauer vielleicht gar nicht so sieht, weil ich würde das Thema Audio ganz gerne nochmal ansprechen wollen. Wir haben zum Beispiel ein Thema, das wirkt vielleicht ein bisschen banal für den Außenstehenden, aber es gibt ja am Kampfgericht ein Mikrofon, wo die Schiedsrichter gegenüber den Kampfrichtern und Punktrichtern irgendwelche Informationen durchgeben können. Da geht es um Strafzeitenverteilungen, da geht es um Torschützen, die offiziell im Protokoll dann landen, die gegebenenfalls auch manchmal abweichen von dem, was man auf den Videobildern gesehen hat, bis hin zu, und das ist glaube ich so ein Thema, was uns alle auf den Rängen, aber auch bei der Fernsehübertragung meistens beschäftigt, Videobeweiskontrolle, wo theoretisch die Liga den Schiedsrichter angehalten hat, dem Stadionsprecher und Kampfgericht mitzuteilen, was überprüft wird. Wir prüfen den hohen Stock, wir prüfen, ob der Puck die Linie überquert hat oder ähnlichem. Und diese Informationen haben wir als Kommentatoren derzeit so aufgefasst, indem man da versucht hat, dem Stadionsprecher zuzuhören, was er da gerade ansagt. Mhm. Das ist natürlich nicht der effizienteste Weg, faktisch. Also das ist halt ein bisschen Rätselraten mit ganz großen Ohren und ein bisschen Intuition, was man selber so auf dem Eis so mitbekommen hat, was die Spieler mit den Schiedsrichtern vielleicht auch besprochen haben. Und unser Ziel ist es eigentlich da, auch audiotechnisch für uns als Kommentatoren oder als Übertragungscrew, diese Informationen dort mit abzugreifen, weil es eben die Übertragung besser machen wird. Weil man einfach weiß, was man tut und nicht so ein bisschen Intuition mit reinbringen muss, sondern dass man einfach hören kann, was wird da gerade angesagt. Ne? Das ist nicht das Ziel, dass die Zuschauer das draußen auch hören. Sondern das ist einfach
die Schiedsrichter-Durchsage. Das sagt er jetzt an. Die Spielsitzung
wird
kontrolliert.
Ja, aber die sind auch in letzter Zeit, da muss man auch mal ehrlich dazu sagen, ziemlich karg geworden.
Okay.
Ja, weil ja die Schiedsrichter sich da auch möglichst alle Optionen offen lassen wollen, was die ins Stadion den Zuschauern reinsagen. Und da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Information. Strafzeitenverteilung nach einem Fight, wo man dann plötzlich 2 plus 2 plus 10 hat und die andere Seite nur 2 plus 10 hat, ne? Wo man einfach sagen kann, das war ein bisschen so, naja, wir denken, das wird deswegen.
Ja,
ne?
Genau,
und hier kann man natürlich genau hören, was dann am Ende für eine Strafe ist für uns auf die Ohren, ne? Für die Kommentatoren, um es dann auch am Ende ordentlich darzustellen im Stream. Und das sind so ein paar Mehrwertsachen, die sind zwar für den Zuschauer draußen nicht direkt gedacht, sondern es ist sozusagen ein interner Kommunikationsweg, aber der ist halt unglaublich wichtig, um dem Ganzen nochmal eine Qualitätssteigerung zu verpassen, um da auch wirklich das zu erzählen und nicht hinterher dann wieder irgendwie sich korrigieren zu müssen.
Ja, ja.
Und das wäre eigentlich, das ist für mich nochmal ein Riesenfaktor, weil du willst theoretisch ja wirklich auch die Sachen abbilden und die Informationen an die Zuschauer zu Hause bringen, die auch wirklich faktisch dann begründet sind.
Robert, wolltest du jetzt noch?
Das sind also quasi halt genau solche Beispiele dafür, ne, was uns für Möglichkeiten jetzt diese neuen Kabelwege bringen. Ne? Und deswegen haben wir sie jetzt auch großzügig verlegt und großzügig geplant, dass uns dort alle Möglichkeiten offen stehen und dass wir da in den nächsten Jahren auch noch viele coole Neuerungen machen können.
Ja. Ist auf jeden Fall ein interessanter Einblick, auch gerade wie viel Arbeit ihr ja auch im Sommer da reinsteckt, was ja sozusagen eigentlich gar keiner halt sieht. Ne? Jeder erwartet halt, dass es dann auf gut Deutsch am 18. August losgeht mit dem ersten Testspiel und es muss halt auf gut Deutsch halt laufen. Aber was halt dann wirklich im Juni, Juli, was halt da so passiert, das kriegt ja so der normale Zuschauer, Zuhörer oder der normale Fan ja so halt gar nicht mit. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, wir wollen ja auch mal so ein kurzes Fazit ziehen nach einem Jahr Sport Deutschland. Jetzt geht es halt über in Sport Europe. Ihr habt schon gesagt, klar, logisch, jede Neuerung beginnt logischerweise auch mit so ein paar Kinderkrankheiten, mit Startschwierigkeiten. Wie würdet ihr so das erste Jahr, sage ich mal, Zusammenarbeit, das würdet ihr so für ein Fazit ziehen? Dass es nicht perfekt läuft, da müssen wir uns ja nichts vormachen, wird wahrscheinlich so sehr.
Naja,
nie funktioniert was perfekt von Anfang
an. Ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt, die Erwartungshaltungen waren eben, glaube ich, auch ziemlich hoch. Schwer zu erfüllen, und ich bin auch ehrlich, dass sich beide Seiten da auch ein bisschen gegenseitig so überzogene Ansichten hatten, um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Dennoch, das glaube ich jetzt mal, um nach vorn zu gucken und eigentlich nicht so über das Gestern zu sprechen, sondern über das Morgen, ist man mittlerweile aus den Kinderkrankheiten, aus den Kinderschuhen bei einigen Dingen jetzt wirklich raus. Es gibt ein paar wirklich gute Ansätze, die Sport Europe TV verfolgt, wo die auch hinwollen. Ne? Also dieses Thema zeitversetztes Betrachten und auch noch ein paar andere Ideen, die da im Hintergrund schon sind, aber die einfach zur jetzigen Zeit dann eine Erwartungshaltung wieder schüren würden bei den Zuschauern. Die man einfach zeitlich nicht mit einem Zieltermin untersetzen kann, weil man es erstmal vernünftig auf die Beine bringen muss und sagt, okay, das funktioniert so. Ja. Das kann ich jetzt den Leuten auch dann einfach präsentieren, und es ist halt auch kontinuierlich. Ne? Das ist halt das, was wir immer sagen, weil wenn ich was anfange, wenn ich was mache, dann muss ich es am Ende auch theoretisch bei jeder Übertragung auch am Ende wirklich bringen können, weil der Zuschauer verlässt sich drauf, dass er für das Geld eben das auch bekommt.
Genau.
Und das ist dann, glaube ich, das, wo man jetzt ein bisschen kleinere Schritte macht oder versucht, ein bisschen solider auf dem Boden zu arbeiten.
Das ist ein Understatement.
Man arbeitet insgesamt in der Liga, und da ist Robert sicherlich in der Freizeit noch jemand, der da unglaublich viel Zeit da reinhetzt, technisch gesehen, um da noch ein paar Standardisierungen umzusetzen, also was die technischen Standards betrifft. Man hat sich getroffen, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, das wurde ja auch von der Liga offen kommuniziert mit allen Clubs, haben wir in Frankfurt ein großes Meeting gehabt, wo auch für Standards in der Übertragungsqualität geworben wurde. Wir sicherlich auch eine sehr lange Diskussion geführt haben, was wohl so ein Standard sein kann und wie so eine Übertragung ablaufen sollte und was da reingehört und was nicht reingehört und was man da unbedingt standardmäßig zeigen sollte. Da gibt es Unterschiede, gibt es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Das liegt aber in allererster Linie daran, dass man, also wir sind uns, glaube ich, alle einig über die komplette Liga und zwischen allen Clubs, dass wir den bestmöglichen Stream an jedem Standort bieten können. Da gibt es absolute Einigkeit.
Obwohl es immer noch Standorte gibt, die in der Drittelpause einfach die Kamera aufs Eis schalten, und dann ist es so.
Ja, aber das liegt nicht daran, dass sie das nicht wollen, sondern dass die einfach die Manpower fehlt, und auch, ne, da braucht es ein paar Faktoren dazu. Man braucht eine Fläche für ein Studio, man braucht einen Moderator für das Studio, man braucht die Technik dafür, man braucht den Gast gegebenenfalls dafür. Das muss jemand koordinieren, weil nochmal, das sind auch gegebenenfalls wirklich, also dass man das jetzt mal nicht überbewertet, aber dafür, dass wir 26 Heimspiele haben und du am Freitag oder Sonntag da einen Gast stehen hast, dann kann es manchmal 2-3 Stunden koordinativen Aufwand geben, wo du versuchst, irgendjemanden für dieses Spiel zu gewinnen, der dann als Gast da ist. Und das ist jetzt nicht nur immer mit dem Heimclub, ne, wenn man dem Pressesprecher mit dem Aaron da irgendwie sagt, wer ist da gerade verletzt, wer könnte da kommen, weil auch das variiert und du stehst dann halt plötzlich an dem Spieltag früh da und da steht es, nee, doch nicht, der ist jetzt doch noch vom Arzt Krügen freigegeben worden, der wird da als Anschlusskarte auf der Bank sitzen, und du stehst dann halt 3,5 Stunden vor der Übertragung da und hast keinen Studiogast. Da sind so ein paar Sachen, das ist halt wirklich schwierig. Ne? Das macht es auch anders, weil Magenta hat in Sven Felski oder da steht in Ulle da, und die sind halt eingekauft, die machen das, und bei uns ist es halt schwierig, das Ganze umzusetzen und den ohne einen Gast hinzustellen, den Menschen im Studio, das hat halt irgendwie nicht so den Wert. Das ist, ne, das ist nicht dasselbe. Und deswegen ist das durchaus schwierig. Und andere Clubs, die dann durchaus eine vernünftige Ansicht haben und sagen, wir können es nicht absichern, machen wir nicht. Ja. Ja, aber das ist halt schwierig, weil derjenige, der es bucht oder anschaut, eben nicht weiß, habe ich eine gleichwertige Übertragung in Landshut oder die machen zum Beispiel ein Studio, die Kollegen in Landshut, wie in anderen Standorten, die es eben nicht leisten, ja, wo dann die Eismaschine da rumfährt. Ich persönlich finde es immer schwierig, die Eismaschine zu sehen, weil du genau weißt, du kannst jetzt gehen und hast eben 15 Minuten Zeit, um Klo, Kühlschrank und Ähnliches anzusteuern und am Ende soll man ja mit Inhalten, die Leute da versuchen, genau, ne, am Fernseher zu halten. Und wenn du eine Wiederholung zeigst, dann macht das einfach Sinn, weil vielleicht hat er die Szene während des Live-Spiels nicht gesehen, so gesehen. Genau. Oder da hat die Telefon geklingelt, der Pizzabote stand vor der Tür und du hast es nicht gesehen. Macht einfach Sinn, da diesen Mehrwert anzubieten. Aber man muss es halt am Ende aber auch machen können.
Ja. Robert wollte vorhin gerade
noch. Vielleicht noch kurz dazu gesagt, also wie wir es vorhin schon gesagt haben, es ist auch sehr viel Arbeit im Hintergrund, die von außen keiner eigentlich so richtig sieht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Sport Deutschland da auf einem guten Weg ist, dass die auch Lust haben und dass die da auch viel dafür tun, dass es das, was vorwärts geht. Und wir haben da unter anderem auch eine Taskforce gegründet mit der Liga und mit Sport Deutschland, wo wir eben uns auch regelmäßig treffen und versuchen eben solche Standards dann halt auch ligaweit reinzubekommen. Das ging letztes Jahr ja irgendwo los mit diesem neuen Produktionsstandard, wo wir gesagt haben, das sind diese Mindestanforderungen, dass jedes Stadion auf jeden Fall Hintertorkameras hat, dass jedes Stadion auf jeden Fall Grabenkameras hat. Na, das ist quasi dieses 8+1, haben wir das damals genannt. Na, und auch dort kommen jetzt immer mehr Standards, die wir jetzt halt auch von den Clubs fordern oder die wir halt auch in der Taskforce dann besprechen und beschließen, um dort eben einheitliche Lautstärkepegel zu bekommen, um dort einheitliche Ablaufpläne zu bekommen, um eben dort auch zu versuchen, dass eben jeder Standort die Drittelpause irgendwie füllt, ne, dass wir an den gleichen Stellen Highlights zeigen und, ne, und dass dort auch gewisse Abläufe überall ähnlich sind, weil wir als Teams, das haben wir auch im Sommer in Frankfurt gesagt, am Ende sitzen wir alle in einem Boot und da gibt es auch gar keine große Konkurrenzdenken oder irgendwelcher Neid, sondern wir sitzen da alle im selben Boot, wir haben alle dieselbe Aufgabe und wir helfen uns auch alle sehr eng gegenseitig und wir sind aber am Ende nur so stark wie die schlechteste Übertragung. Ne?
Genau.
So, und ja. Und klar hast du da vielleicht auch einen Standort, die weniger Personal haben oder die ja weniger Möglichkeiten haben, auch räumlich vielleicht oder Standorte, die halt eine Grabenkamera nicht hinstellen können, weil da ein Fluchtweg ist oder, ne, aber dort sind wir halt auch in der Taskforce dann wirklich dabei, Lösungen zu finden mit allen gemeinsam, um dort eben den bestmöglichen Übertragungsstandort an alle Stadien auch zu kriegen, ja, weil nur so können wir am Ende auch den Zuschauer binden, ne? Weil nichts ist schlimmer, als wenn jemand ein erstes oder ein zweites Spiel irgendwie anschaut und erwischt dort gerade, sage ich jetzt mal, eine Übertragung, wo halt gerade das halbe Medienteam krank ist. Mhm. Und dann sagen die hinterher Scheiß Sport Deutschland oder Scheiß Sport Europe und dann schalten die nie wieder ein. Den Zuschauer kriegst du so schnell nicht wieder. Ne? Deswegen genau, müssen wir versuchen, dort in allen Standorten eine gleichbleibende Übertragung zu haben und auch überall hohe Standards. Und nur dann können wir den Zuschauer auch überzeugen, dass das gut übertragen Tragungen sind und dass es das Geld wert ist. Ne?
Definitiv, weil zum Beispiel bei uns, Stefan, ich krieg's ja immer mit, du bist ja auch jemand, oder auch in dem Fall Marcel, aber hauptsächlich bist du das ja, der zum Beispiel auch immer vor dem Spiel sich zum Beispiel noch mit den gegnerischen oder auch mit Jussi,
ja,
mit den Trainern hat, um einfach auch für die Vorberichterstattung diesen Content zu kreieren, okay, hier sind jetzt die Trainerstimmen vor dem Spiel,
genau,
und alles. Und das ist ja zum Beispiel auch was auch immer in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gegnerteams zusammenhängt, weil logischerweise, es muss ja auch auf gut Deutsch wirklich impliziert werden oder es muss auch jeder wissen, hey, du gehst jetzt dahin als Trainer oder auch als der jeweilige Spieler, der zum Drittelinterview kommt,
ja,
du machst das, weil es ist auf gut Deutsch part of the job, einfach halt zu sagen, pass auf, du musst jetzt hier hinkommen, weil
absolut.
Robert zuckt schon,
absolut,
weil es halt einfach auch ein Teil der Übertragung ist, weil es halt auch was ist, was halt auch eine gewisse Transparenz gegenüber dem Zuschauer halt ist und weil es ja auch gut zum Thema Professionalität dazu gehört.
Absolut, das Wort Professionalität würde ich jetzt sofort anführen, weil in der DEL oder egal in anderen Ligen gehört das einfach mit dazu und das muss ein bisschen mehr in die Spielerköpfe sogar, ja, vielleicht in der zweiten Liga rein, dass man auch da ziemlich professionell unterwegs ist.
Ich würde mal ganz kurz noch reingrätschen. Also das ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Das ist genau was, was wir auch in der Taskforce halt besprochen haben oder was wir dort auch angepackt haben. Wir waren da ja auch wieder Vorreiter dort ein bisschen mit diesen Trainerinterviews, dass wir die wirklich vor jedem Spiel auch machen. Und das ist jetzt zum Beispiel was, was ab diesem Jahr theoretisch auch Pflicht ist, ne, was jetzt quasi alle Clubs auch machen müssen. Und das ist halt auch sowas, was wir über die Taskforce gesteuert haben, wo wir das auch gemeinsam beschlossen haben und wo wir natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen haben. Ne? Dass wir halt gesagt haben, okay, wir haben uns mit Riedel auch an den Tisch gesetzt, wie können wir das in jedem Stadion technisch umsetzen, ne, dass das auch jeder machen kann. Mhm. Und wir haben natürlich auch dort Gesellschafter aus der Liga mit am Tisch gehabt, die dann eben auch mit instruieren müssen und mit in die Gesellschafterversammlungen nehmen, ne? Dass halt eben ein Trainer dann auch vorm Spiel zur Verfügung stehen muss oder dass ein Spieler halt eben auch zum Interview kommen muss. Genau. Ne? Und das sind halt alles solche Standards, die können wir nur gemeinsam eben über diese Taskforce steuern und über diese Taskforce forcieren, dass wir die dann halt auch ganzheitlich in der Liga eingeführt kriegen.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das, am Ende steht ja immer noch das Gesamtprodukt, was halt dann der Zuschauer halt dann sieht. Ne? Und es gibt ja auch nichts Besseres, müssen wir auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Da kann ich im Podcast so viel erzählen, wie ich will. Eine Stimme von einem Trainer oder von dem Felix Thomas oder von dem Spieler zählt immer noch mehr wie mein eigenes Gesappel. Also es ist ja immer interessanter, dem jeweiligen zuzuhören, der in der Rolle drinsteckt, als wenn ich jetzt was beurteile.
Nein, das ist nicht nur die Aussage, das ist, möchte ich unbedingt unterstreichen, weil das Thema ist, das ist das, was ich auch so toll finde an diesen Trainerinterviews. Du siehst die Mimik und Gestik im TV. Ja, ja. Und ich sag mal, ich kann jetzt hier am Mikrofon sagen, also ich bin vollkommen geladen, ich würde heute jetzt, mein Team muss unbedingt gewinnen, aber wenn du das siehst und der hat da einen Schlafwagenblick drauf, dann sagst du dir einfach, also das kaufe ich dir einfach nicht ab. Ja. Ne? Und wenn du einen Jussi siehst, der eben nach der dritten Niederlage da dasteht und sagt, also eigentlich können die Jungs das und ich bin mir überzeugt davon, dass sie das können, das ist nur eine mentale Sache, dann siehst du das Gesicht und die Mimik dazu und dann glaubst du dem das oder glaubst du ihm das nicht. Nochmal, das ist in der Sache des Betrachters, ob er ihm das abkauft oder nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe, das zu interpretieren. Vielleicht in der Analyse im Studio. Aber insgesamt ist es halt genau das, was es ausmacht. Ja. Weil rein nur die Stimme ist es eben manchmal nicht, sondern es gehört eben das Rest dazu. Die Reaktion
bei der Fragestellung.
Genau. Ne? Ja. Und das macht es, glaube ich, so authentisch. Und das ist auch der Unterschied. Es gibt auch ganz viele Leute, die dann sagen, ja, diesen Inhalt, den wir da an der Übertragung generieren, die würden das unglaublich gerne auch im Stadion sehen. Also was gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, in Fabian Dahlem, der mittlerweile, glaube ich, einen Trainerjob wieder in Schottland angenommen hat, weil ich habe Fabian verfolgt, gehört, der macht da jetzt Goalie-Coach, glaube ich, in Schottland. Da sieht man ja, das ist natürlich eine Expertise, die da drin steckt. Und wenn der das dann entsprechend sagt, dann ist das cool und dann sieht man den Trainer noch dazu und das sind so die Dinge, die machen es einfach für mich aus. Das ist noch so ein Thema, das willst du eigentlich als Zuschauer im Stadion auch gern wissen, was da gerade gesprochen wird am Mikrofon. Und das bleibt jetzt in dem Falle den Zuschauern zu Hause ein Stück weit vorbehalten.
Das stimmt. Der letzte Punkt, ihr habt ja bestimmt noch eine Auswertung gemacht, was das ganze Thema Zahlen angeht. Wie ist es denn jetzt momentan jetzt bei uns?
Ja, also wir haben auf jeden Fall vor der Saison erstmal kleine Brötchen gebacken und haben uns da auch auf einen großen Trop irgendwie eingestellt, weil wir natürlich auch dachten, dass die Leute natürlich erstmal die neue Plattform finden müssen, die müssen erstmal verstehen, dass es jetzt ein anderer...
Weniger eingestellt.
Genau. Ne,
absolut realistisch rangegangen.
Ja. Genau, wir haben da erstmal, wie gesagt, mit weniger geplant, haben da auch mit gerechnet, dass uns das irgendwie Zuschauer kosten wird. Nichtsdestotrotz hat uns das eigentlich ganz positiv überrascht, dass die Zahlen doch gut stabil geblieben sind und wir am Ende auch wieder eine kleine Steigerung sogar rausbekommen haben. Aber das ist auf jeden Fall trotzdem noch ausbaufähig und das ist auch das, was Sport Deutschland oder Sport Europe, was Sport Europe möchte. Ist ja logisch, aber die sehen da auch noch viel Potenzial drin und ich glaube, so wie wir es vorhin gesagt haben, mit der Taskforce und mit allem sind wir da auf einem guten Weg, dass wir die Produktion überall besser machen und wirklich auch Standards reinkriegen, dass die dann überall auch gleich gut sind. Und nur so können wir dann auch als Liga wachsen. Und in Summe, habe ich zumindest im Sommer in Frankfurt gehört, liegen wir da auf jeden Fall auch über dem Vorjahresdurchschnitt. Also
ligaweit.
Oder ligaweit.
Ligaweit, ja.
Genau. Weil im Endeffekt, du musst dir auch immer dazu sagen, gerade jetzt wenn du jetzt den Durchschnitt betrachtest, ne? Es ist ja immer so, Stefan, das hatten wir ja auch damals schon bei Spray TV das Thema oder auch mit dem Robert zusammen, wenn du die Auswertung gemacht hast, du hast ja immer gesehen, mal blöd gesagt, Spiele Grimmelschau gegen Freiburg, logischerweise ziehen nicht so viele Zuschauer von Fernsehkanal wie Spiele gegen Kassel oder gegen die Derbys jetzt mit Grimmelschau oder Dresden. Es ist ja immer so, du hast ja so deine Highlight-Gegner, wo du weißt, okay, heute schalten halt noch mehr ein, weil es halt vielleicht auch ein interessantes Spiel ist. Kommt doch immer auf die Tabellensituation an, wenn du jetzt wirklich hast, der 14. spielt gegen in,
ja,
keine Ahnung was, dann weißt du, okay, heute gucken halt vielleicht nicht so viele zu, aber wenn du jetzt weißt, Grimmelschau, hey, wir spielen eine geile Saison und du spielst halt Erster gegen Dritter, dann weißt du, es schauen sehr viele Fans halt auch von extern halt einfach zu. Ist es jetzt wirklich was, wo du halt dann sagst, die Zuschauerentwicklung hat sich jetzt auch ein bisschen breiter gestreut, weil ja auch die Liga ausgeglichener wird? Weil ihr wollt euch jetzt gar nicht in die Zahlen gucken lassen, logischerweise, macht man ja nicht so gerne. Aber kann man jetzt wirklich sehen, dass es so diese Highlight-Spiele eher nicht mehr gibt, sondern dass jetzt wirklich sagt, du hast einen gleichbleibenden Peak so bei allen Spielen?
Also ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Prinzipiell ist ja der Zuschauerschnitt bei den Eispiraten auch gestiegen.
Stabil
oder auf jeden Fall, ja. Und ich glaube auch, was man so aus Eishockey Deutschland hört, ist allgemein auch Eishockey, die vermelden ja jedes Jahr auch wieder neue Rekorde an Zuschauerzahlen, ja, und so weiter. Das heißt, ich glaube, das Interesse ist auf jeden Fall da und steigt auch immer mehr. Und das müssen wir natürlich am Ende auch abbilden. Nichtsdestotrotz ist auch das, was wir in der Taskforce natürlich irgendwo ausgewertet haben, ist trotzdem zu sehen, dass die Standorte, die halt auch einen guten Livestream abliefern, natürlich auch mehr Zuschauer haben. Ne? So, und das merken sich die Zuschauer und die Leute natürlich, wenn sie da jetzt wissen, in dem und dem Standort habe ich jetzt ein Top-Spiel gesehen mit einer super Berichterstattung, mit Trainerinterviews, mit dies, das, jenes. Da habe ich jetzt quasi auch was für mein Geld bekommen. Mhm. Und dann gibt es halt Standorte, die da vielleicht ein bisschen weniger machen und das sieht man dann aber auch in den Zuschauerzahlen. Ne? Und das ist ja auch gerade dieser Ansatz, warum wir diese Standards einführen und warum wir das halt überall ausgeglichen haben wollen. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Es ist natürlich immer abhängig, wie läuft es sportlich. Es ist auch abhängig davon, wie weit ist jetzt die Auswärtsfahrt. Also da hat vielleicht auch ein Team, die sehr weit weg sind, manchmal auch einen Vorteil, weil da weniger Leute halt einfach hinfahren, weil es zu weit weg ist. Ne? Aber da spielen viele Faktoren eine Rolle. Deswegen kann man auch eine Saison nicht mit der anderen vergleichen. Mhm. Ne? Man kann auch unsere Vorjahressaison, wo wir in den Playoffs dann irgendwo waren und gegen Krefeld dort ein Spiel 7 hatten, kann man dann nicht vergleichen mit einer Playdown-Runde.
Obwohl ja der Zuschauer sind im Stadion nicht unbedingt nachgelassen hat. Das war ja das Kuriose letztes Jahr, dass wir so eine solche Saison gespielt haben, aber trotzdem unseren Schnitt, naja, 1,95 oder was das war, trotzdem gehalten
haben. Also da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen, eine solche Saison sah anders aus. Also ich kann mich an solchen Saisons erinnern, da haben wir mit Max Campbell und Harrison Reed die Topscorer der Liga gehabt und waren weit abgeschlagen letzter. Das war eine solche Saison. Also nicht bös gemeint, das will ich jetzt einfach mal, da muss ich mal den sportlichen Boden nochmal kurz, ja, wieder, ich mein, wieder herstellen, weil das Fass ist tiefer, also, das, ne? Fass ist tiefer, als man es letztes Jahr vermutet hat.
Zumindest krankheitsbedingt war es eine solche,
ja,
Krankheit,
Saison. Ja, nochmal.
Sportlich gesehen, ich meine,
absolut,
dass du nicht wusstest, wenn Freitag das Team gespielt hat, ob dasselbe Team auch am Sonntag,
ja, aber spielt. Das ist ja nicht abbildbar in Form von sportlichem Erfolg, sondern das ist eine Sache, das ist ein Faktor, der kommt ja nochmal mit dazu, dass, ja, die, genau, Gesundheit des Teams. Ja, aber Robert hat das schon ganz gut angepasst. Man kann da jetzt nicht einen Durchschnittswert bilden und sagen, war der Durchschnitt jetzt besser oder schlechter, sondern das sind viele Faktoren, die sportlich mit reinspielen, die eben auch aufgrund von anderen sportlichen Gegnern, ne, also Krefeld und Düsseldorf werten die Liga ganz klar auf, weil einfach ein ganz anderes Fanpotenzial da auch da ist, die aber selber Arenen haben. Aber Krefeld auch
die Sportdeutschland zahlen?
Das kann ich so per se nicht sagen. Das ist
eine Frage, die wir nicht beantworten können.
Nee,
tatsächlich. Also
können.
Also theoretisch kennt ja nur jeder Club seine eigenen Zahlen. Mhm. Und,
es gab keine Liga-Auswertung. Wer jetzt, so wie es bei Social Media manchmal so Rankings gibt, der hat so und so viel und du staffelst es dann runter.
Nee, also es gibt quasi, ja, ganz klar halt, jeder Club sieht seine eigenen Zahlen erstmal. Mhm. Und das, was wir im Sommer zu dem Treffen in Frankfurt ausgewertet haben, sind halt dann so Liga-Zahlen insgesamt, auch Durchschnitte. Mhm. Nichtsdestotrotz wissen wir jetzt nicht, ob wir auf Platz 2 oder auf Platz 8 sind. Natürlich natürlich können wir uns mit unserem Schnitt und unseren Zahlen, die wir kennen, und wenn wir den Durchschnitt sehen, dann ein bisschen einordnen, ob wir da drüber oder drunter liegen. Okay. Aber mehr Einblick haben wir da auch nicht. Ansonsten habe ich über die Taskforce natürlich noch ein kleines bisschen Einblick, ein paar Sachen, aber die würde ich jetzt mal hier noch nicht
Man muss auch dazu sagen, dass das am Ende nicht der Ansatz ist. Also hier ein Zuschauer mehr oder weniger, das ist jetzt nicht das Ziel, dass wir da sitzen und sagen, oh, einer mehr wie letzte Übertragung. Ganz im Gegenteil. Sondern das Thema ist, und das ist, glaube ich, der Kern allen, was der Robert jetzt schon mehrfach angesagt hat, die Qualität für den Preis muss stimmen. Und wenn das an allen Standorten stimmt, ist der Zuschauer auf der sicheren Seite, dass er immer weiß, dass wenn er dieses Spiel schaut, eine gute Qualität kriegt. Ja. Die Gefahr, die aber besteht, und das ist übrigens schon zu meinen Zeiten, als ich noch an der Uni für ein Radio ausgebildet wurde, wenn du einen Zuschauer verloren hast, weil er einfach der Meinung ist, die Qualität passt nicht zum Preis, dann wird es mindestens 3 bis 4 Empfehlungen brauchen von Leuten und Freunden ringsrum, die sagen, oh, ich habe letztens geschaut, das war vollkommen okay für 8,90 Euro und die Übertragung war richtig gut, bevor der selber an dem Punkt wieder ist und sagt, ach komm, heute haue ich die 8,90 Euro in die Waagschale, heute gucke ich mir das einfach zu Hause selber mal an.
Weil der dann immer sagt, oh, letztes Mal war es doch scheiße.
Genau.
Und dann sagst du, hast du das letzte Mal geguckt? Na, vor 3 Jahren. Na, guck jetzt mal.
Genau. Und das ist das, was ich meine. Also du brauchst diese persönliche Empfehlung, um diesen Zuschauer wieder zurückzugewinnen, wenn du ihn einmal durch negative Erfahrung verloren hast. Ja. Und genau das darf nicht passieren. Das ist unser Anspruch und der Anspruch von allen Clubs, egal wer, weil da sitzen wir, wie der Robert das schon sagt, in einem Boot, weil es kann dazu kommen, dass jemand, der noch gar nicht auf Sport Europe TV im Spiel geguckt hat, eben eine Übertragung anschaut, die eben nicht diese Qualitätsstandards bislang erfüllt und sagt, ja, das ist es nicht. Also für 8,90 gucke ich. Und nächste Woche hätte der theoretisch in Grimmitschau eingeschaltet und hätte das Spiel bei uns gebucht, macht's aber nicht, weil der Ersteindruck einfach nicht gut genug war. Ja. So, und genau das gilt es wegzubringen. Diese Abschaltmomente, diese Negativerfahrungen, die müssen weg. Dahingehend, dass jeder sagt, das ist der Mindeststandard, das ist dieses, was ich sozusagen dem Zuschauer biete. Da wird es immer Unterschiede geben, ob der Kommentator dir passt und der dir gefällt oder ob der jetzt, ne, also die Kameraführung oder der Cutter, das sind alles Menschen. Das muss man dazu sagen. Ne? Und die haben
und vor allem keine Profis.
Ja, und das sind alles keine Profis. Und das Thema ist, die haben immer ein subjektives Empfinden. Und da wird man sich ewig darüber unterhalten können, ob das jetzt die richtige Länge war oder ob die Lomo noch ein Zehntel Sekunde länger sein müsste oder ob man da noch die falsche Perspektive und der andere würde. Fakt ist eins, die Leute, die dafür Verständnis haben und die dieses Auge haben an den Standorten, die sind herzlich eingeladen, uns im Team zu unterstützen, weil das ist wertvoll, das bringt was und dann hat man auch die richtigen Leute zusammen, um das besser zu machen. Ja. Aber das sind Dinge, die werden immer irgendwo unterschiedlich sein.
Da habe ich jetzt leider noch eine Frage, bevor ich noch mal kurz auf Robert komme. Es gab ja mal das große Thema Audio-Option, dass du sagen kannst, pass auf, der Kumpel aus Krefeld, der gefällt mir nicht. Ich hätte lieber keine Noti Stadion Atmo, weil das Gesappel tue ich mir nicht an. Ist das auch was ein Thema ist für die Zukunft? Weil wenn du jetzt sagst, Robert, ist zeitversetzte Senden, so auf gut Deutsch nenne ich es einfach mal, ist eine Option. Gibt es da auch diese Option zu sagen, pass auf, es gibt 2 Möglichkeiten, Stadion Atmo und Kommentatorenmöglichkeit? Ich weiß nicht, ob wir uns auch schon mal irgendwie, wir hatten es schon mal irgendwann drüber unterhalten wegen dieser Option.
Ja, also die Option hat ja damals der Björn, also der Geschäftsführer von damals Sport Deutschland, selber.
Da gab es mal den Auswärtskommentator.
Er hat das selber ein bisschen ins Rollen gebracht. Zur Auftaktveranstaltung war das, glaube ich, sogar, wo sie die Runden ausgelost haben. Das ist auch prinzipiell eine gute Idee und eine Idee, die es nach wie vor gibt. Wir hatten aber damals die technischen Möglichkeiten an den Standorten noch nicht. Das heißt, er war da einfach ein bisschen schnell. Und es ist aber was in der Zwischenzeit behoben ist. Also es ist mittlerweile so, dass die Standorte jetzt alle die Möglichkeit haben, mehr als 2 Audiokanäle zu senden. Und entsprechend ist das eine Option, die auf jeden Fall technisch jetzt umsetzbar wird. Und ob es dann am Ende das auch auf die Plattform schafft, das ist eine Entscheidung, die Sport Deutschland trifft oder Sport Europe trifft. Aber dadurch, dass sie es ja schon mal angekündigt haben, denke ich, das wird irgendwann kommen. Ob es heute kommt oder nächste Saison, kann ich noch nicht sagen. Aber wir haben auf jeden Fall in diesem ersten Jahr jetzt an allen Standorten die Voraussetzungen dafür geschaffen.
Ach, sehr gut. Das ist natürlich interessant, weil das
Also das Ziel sollte
gab's
sein,
ja mal so diese
das
Idee.
Ziel sollte sein, rein jetzt mal, was Robert so ein bisschen enttechnologisiert formuliert ist, 4 unterschiedliche Audiokanäle, da redet man immer von rechts und links logischerweise, genau, im Stereoformat, genau, ne, sollen das Stadion verlassen. Das heißt theoretisch einmal das Ganze mit einem Kommentator und einmal theoretisch ohne Kommentator. Das ist rein die technologische Basis, die eigentlich aus dem Stadion übertragen werden soll. Nochmal hat es gesagt, ob, wann das für den Zuschauer gegebenenfalls und ob das verfügbar wird, das ist jetzt noch nicht zu sagen, aber es gibt die Bestrebungen, dass man da hinkommt.
Sehr interessant. Hatte ich jetzt noch eine Frage? Es ging ums Thema Nachwuchs, genau. Wir müssen uns ja nichts vormachen und ich hatte ja auch schon mit dem Robert, wir haben uns schon per WhatsApp ja drüber unterhalten, dass wir auch das ganze Thema Nachwuchs ja mal ansprechen müssen, also Nachwuchs nicht im Sinne von EDC-Nachwuchs oder Nachwuchs bei euch im Team, denn da könnt ihr mir jetzt mal kurz nochmal auf die Sprünge helfen. Wir sprechen das ja eigentlich jedes Mal an, aber das ist doch immer wieder wichtig, denn was keiner sieht, wie viele Leute stecken überhaupt hinter so einer Produktion, und das können wir jetzt gerne nochmal ansprechen, denn Robert hat vorhin schon so mal nebenbei den Satz sagen lassen, es gibt so die Regel 8+1, also 8+1 heißt 8 Kameras plus eine optionale. So, das heißt, es muss ja auch hinter jeder Kamera, sei denn es ist die Übertour, aber irgendwo steckt da trotzdem Manpower halt dahinter. Und jetzt wirklich mal runtergebrochen die Frage, wie viele Leute braucht ihr effektiv bei uns im Stadion jetzt für eine Übertragung? Weil ihr macht hier auch die ganze Leinwandbespielung noch mit, das läuft ja nochmal separat vom Stream, das heißt, da müsste sich auch einer drum kümmern. Also über wie viel Manpower sprechen wir denn da überhaupt?
Also aktuell ist es so, also es gibt natürlich verschiedenste Aufgaben, vom Kameramann über Kommentator bis Studio. Es muss jemand in der Regie sitzen, es muss jemand die Videoleinwand bedienen, es muss jemand die Replays schneiden, es muss jemand die Grafiken einblenden und, und. Also da gibt es zig Aufgaben. Und bei einem regulären Heimspiel sind wir mit 9 oder mit 10 Leuten quasi in der Produktion, ja, plus im Zweifelsfall ein Studiogast. Ne? Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, da auch immer wieder geeignete Leute zu finden, die dann Händchen für diese jeweiligen Positionen haben. Und da braucht man auf jeden Fall immer Nachwuchs.
Absolut. Also das Thema ist, es geht am Ende nur über eine breite Basis. Man muss dazu sagen, insgesamt sind es, glaube ich, 17 oder 18 Mann im Pool, die bei uns sozusagen...
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Ja, das so, also das ist sozusagen der Pool an Leuten, die bei uns mit zu den Übertragungen herangezogen werden. Aber das sind auch Schichtarbeiter, das sind Leute, die ja auch Familie manchmal einfach andere Verpflichtungen haben und nicht können. Das macht es nicht einfach. Das ist auch an manchen Spieltagen wirklich so, dass es auch nicht einfach aufgeht und man sagt, man kriegt den Dienstplan da zusammen, weil man redet klassisch am Ende von dem Dienstplan, weil es gar nicht anders geht. Und hinter jeder Aufgabe zum Beispiel, das hat der Robert so schön gesagt, stecken auch Aufgaben. Also das Thema, diese Interviews mit den Trainern, das macht eben der Studiomoderator gemeinsam mit dem Kameramann, der den Graben K3 besetzt. Und da ist das ganz klar definiert, dass sie im Vorbericht eben dann und dann um die Uhrzeit die beiden da losmachen. Und das ist so ein klarer Pre-Roll-Ablaufplan. Und nichtsdestotrotz würden wir uns ab und zu wünschen, einfach nochmal 2-3 Leute in der Hinterhand zu haben oder wie viele auch immer, die A, sich mit der Materie auseinandersetzen. Also man muss schon ein bisschen einen Draht dazu haben. Das muss jetzt nicht unbedingt der Eishockey-Draht per se sein. Das ist natürlich hilfreich, ganz klar. Aber ja, die Interesse dran haben an Technik, die ein bisschen ein Auge haben. Es gibt so wirklich so Talente, die kristallisieren sich da heraus. Das muss man einfach so dazu sagen. Gibt vieles, was ich mache zum Beispiel, aber Kamera ist halt wirklich sowas, dann das kann ich nicht, weil ich einfach das Händchen dafür nicht habe. Und andere können eben nicht vom Mikrofon reden. Das ist auch in Ordnung. Ne? Also deswegen, es gibt so viele Aufgaben, die gemeinsam nur als Team kommt dieses gute Produkt zustande und dieses gute Ergebnis. Und da braucht es eben jeden, egal in welchem Bereich er da im Einsatz ist. Und da gibt es auch keine Abwertung, sondern da ist jeder gleich wichtig.
Robert? Ich will mal noch kurz einwerfen. Du hattest jetzt vorhin von diesem 8+1 Konzept gesprochen. Davon sind wir ja auch mittlerweile schon weit entfernt. Ne? Also wir produzieren jetzt aktuell mit 13 Kameraperspektiven. Wir haben jetzt auch noch ein paar Neuerungen dazukommen. Und am Ende muss man auch wirklich sagen, das funktioniert nur durch Manpower. Ne? Also jede Neuerung, die wir haben, wenn wir jetzt sagen, wir wollen, keine Ahnung, eine mobile Kamera machen oder wir wollen eine Kamera auf der Spielerbank haben oder wir wollen dies, das, jenes, dann braucht es am Ende auch jemand, der das bedient und der sich darum kümmert. Und das sagte der Stefan vorhin auch schon, wir haben immer den Anspruch, wenn wir mit irgendwas anfangen, das dann auch durchzuziehen. Ne? Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen heute mal ein Studio und nächste Woche ist jetzt gerade leider keiner da, deswegen machen wir keins. Ne? Deswegen müssen wir das Manpower-mäßig natürlich auch so abdecken können, wenn wir uns dazu entscheiden, jetzt diese Neuerungen zu bringen, dass wir die dann auch ab sofort immer machen können. Ja. Ne? Weil der Zuschauer hat es halt heute gesehen, das Studio, sagt dann, Mensch, geil, das war hier total cool. Schaltet nächste Woche wieder ein und sagt dann, ja, heute gibt es das gar nicht.
Ne? Thema Erwartungshaltung.
So. Genau, und diese Erwartungshaltung, ja, die schrauben wir natürlich auch ein Stück weit uns selber irgendwie immer höher, ja, ne, was natürlich Fluch und Segen ist, sage ich mal. Und deshalb brauchen wir halt auch immer mehr Leute, die da irgendwie mit dabei sind. Und da wird man uns auf jeden Fall, oder freuen wir uns über jede Unterstützung, über jeden, der Interesse hat. No.
Wo kann er denn sich hinwenden? Das haben wir jetzt noch nicht gesagt.
Per Mail wäre schon mal gut. Also
man kann eine E-Mail schreiben, info@mastro-media.de. Ansonsten kann man sich da auch vertrauensvoll über die Eispiraten an uns wenden oder auch einfach zum Spieltag mal in der Regie vorbeischauen. Das ist das Zimmer 30 im Altbau. Da kommt man außen über den Eingang von der Sportsbar auf jeden Fall hin. Ne, also wer da Interesse hat, immer her.
Oder sich einfach mal von den Cops verhaften lassen, die führen durch Oder hin. Oder gibt es die
Cops? Nee, das ist da. Das ist,
ja, die sitzen mittlerweile
Zimmer weiter.
Okay. Ja. Dann einfach sagen, ich wollte einfach zu dem anderen Zimmer, bitte.
Aber eins ist noch ganz wichtig, das will ich jetzt noch dazu sagen. Also nicht so diese abschreckende Haltung auch aufkommen lassen, dass man sozusagen jetzt schon irgendwie der Hobbyfilmer zu Hause ist und muss da irgendwelche Talente mitbringen. Sondern das Thema ist erstmal Interesse für die Sache, ist das A und O. Und dann halten wir meist immer das so, dass wir sagen, wir laden die Leute ein, die können erstmal mitlaufen, gucken sich das an, wie läuft das ab, damit man so einen Blick hinter die Kulissen, so wirklich so eine Sache. Und dann muss man einfach da so ein bisschen die ersten Schritte machen, vielleicht mal an der Kamera oder vielleicht auch mal ein Interview mit einem Trainer oder on ice führen, wo man sagt, so, das sind die kleinen Dinge, da kann man auch mal einen Fehler verzeihen, absolut, das darf ja auch sein. Und dann kann man sich da rantasten, um die Position oder die Aufgabe, die einem Spaß macht und wo man auch das Talent einfach am besten einbringen kann, dann ja, seine Position im Team findet.
Und was Voraussetzung bestimmt ist, ist auch das Thema Verschwiegenheit, weil man kriegt ja bestimmt noch mal so ein paar Sachen mit, die dann intern bleiben sollen. Also ich denke, das sollte man vielleicht auch dann noch ein Stück weit mitbringen, dass man jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt im Stadion Trakt was hört, dann direkt irgendwo das rauspalabert. Ich denke, das setzt ja auch voraus, dass man dann eine gewisse, jetzt fehlt mir das Wort dafür, wie nennt man das, Integrität, mit aufbringt.
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, wir arbeiten eng mit der Mannschaft zusammen, wir haben Kontakt zur Mannschaft, wir sind auch immer im Spielertunnel, wir sind zum Media Day in der Kabine, man ist da sehr nah dran, ne? Und da muss man auch sich manchmal überlegen, was man dann irgendwie gehört hat oder auch nicht gehört hat. Genau, aber ansonsten ist erstmal jeder bei uns herzlich willkommen und wir haben bis jetzt auch eigentlich für fast jeden, der sich bei uns gemeldet hat, irgendwie ein Plätzchen gefunden, weil jeder hat irgendein Talent. Und das ist manchmal auch der Maler oder der Elektriker, der einfach gesagt hat, hier, ich würde das mal probieren. Und dann hat er da einfach mal reingeschnuppert und dann hat sich rausgestellt, Mensch, der hat hier ein totales Händchen für eine Kamera, der hat da einen super Blick dafür. Ne? Oder ein anderer kann halt eben besser sprechen oder ein anderer, der ist vielleicht ein bisschen computeraffin oder technisch, der dann halt irgendwo bei einer Videoleinwand oder in der Regie dann irgendwo eine Aufgabe findet. Und wir sind da auf jeden Fall froh über jeden, der Bock hat.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr unterhaltsam und da ich ja jetzt nicht ganz so im Thema drinstecke, sondern wirklich auf euch jetzt, sag ich mal, angewiesen war und bin, gibt es jetzt noch irgendwas, wo ihr sagt, hey, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das müssten wir vielleicht wirklich mal noch ansprechen oder sagt ihr jetzt, ey, wir haben eigentlich alle Themen querbeet einmal abgearbeitet?
Ja, wir heben uns was fürs nächste Jahr auf dann. Okay,
das Thema ist, jetzt schauen wir erstmal, dass wir gut in die Saison kommen. Ich glaube, sowohl sportlich als auch mit den Übertragungen insgesamt sind die Vorfreude wird größer. Das muss man so dazu sagen. So, das Sommerhockey geht langsam in Winterhockey über. Und dann werden wir sehen. Also dann schauen wir, hoffen natürlich auf viele treue Zuschauer, die auch uns Feedback geben. Das ist auch so eine ganz wichtige Sache. Ne? Also sachliche Kritik ist absolut gewünscht. Das darf auch gern so sein. Von daher gibt es auch viele Möglichkeiten auf der Plattform, also Sport Europe TV im Rahmen der Übertragungen, aber auch gern auf unserem Facebook-Kanal, wo man auch Mastromedia findet. Also gern da auch mal ein Feedback geben zu den Übertragungen.
Seit letztes Jahr gibt es ja auch den Chat.
Genau.
Da kann man sich auch dran beteiligen. Geht aktuell nur über den Browser, also nicht direkt über den Fernseher oder so. Aber wenn man im Browser schaut, dann hat man auf der rechten Seite ja den Chat. Da kann man auch gerne Feedback geben oder Fragen stellen, die vielleicht dann den Weg zu dem Drittel-Interview finden. Das auf jeden Fall, gerne auch nutzen.
Wir schauen da regelmäßig
rein.
Genau, und dann werden wir sehen, wo sich die Reise hin entwickelt, und man darf gespannt sein, was danach so kommt.
Vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass wir das jetzt hier möglich machen konnten.
Danke, dass wir da sein
durften. Dabei sein. Ja,
ich fand auch, dass es halt wichtig war. Stefan, thanks. Du warst unser Host sozusagen.
Ja, genau, immer wieder gern.
Dass wir bei dir wieder in deinem Spielzimmer sein konnten.
Absolut.
Schön, dass du aus Zwickau gekommen bist, Robert.
Gern.
So wie eigentlich jede Woche, wenn du hier bist ja, und die Übertragung
machst. So wie immer.
Ja, das ist, muss man auch immer wieder zusehen. Ne? Wir kommen ja nicht alle aus, oder kommen ja nicht alle bei euch aus Grimmetschau, ne? Die jetzt einfach mit dem Fahrrad da mal zum Stadion kommen, so wie ich, sondern ist ja ein großes Gebiet, wo die Leute auch den Verein halt unterstützen. Ne? Also das dürfen wir auch immer nicht mit aus den Augen verlieren, was halt alles noch so mit dahinter steckt. Ne? Also von daher vielen, vielen Dank. Und dann sagen wir jetzt hier, Stefan,
tschüss.
Aus deiner Hütte, tschüss.
Und ciao.
Aus Grimmetschau.
Robert auch.
Perfekt.
Ciao, danke.